リオジョークス。The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Ja, ich weiß, dass der bei Google ist. Aber
Ingo, fang doch mal an.
Ja, ihr redet ja alle durcheinander.
TCP Slow Start.
Sonst fangen wir mit dem Klatschen jetzt schon an.
Ja, Mama.
Internet.
Das geht schon los wie beim Apple Store. Nee, beim Apple Store. Heißt der Apple Store?
Ja,
das heißt Apple Store.
Beim Apfelladen. Okay, ja. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 148. Heute mit dabei Mark.
Hallo.
Der Makefo.
Moin Moin.
Oder Felix, kann man auch sagen. Und der Pfleidi.
Ich bin der Pfleidi.
Ach was?
Ja,
glaube ich nicht.
Richtig.
Auch bekannt als Captain Obvious. Vielen Dank.
Oder der, mit dem,
der
Penis.
Mit dem Penis, genau.
Fängt ja schon wieder gut an.
Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin auch dabei und mein Name ist Ingo und ich versuche immer diese ganze Sendung zu moderieren, aber es gelingt mir nicht ganz gut. Weil erstens bin ich ja eh nur programmiert und zweitens reden die alle durcheinander. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
Aber ich habe gehört, die Leute mögen das.
Das durcheinander reden?
Ja.
Dann verstehen sie nämlich nichts und dann denken sie, dass das voll cool ist, was sie gerade gesagt haben.
Genau, das macht so ein bisschen den Charme aus, ja. Habe ich das Gefühl.
Charme. Ich habe auch an falsche Sachen gerade gedacht.
Was zum Teufel? Habe ich irgendwas Falsches gesagt?
Ja.
Charme.
Charme. Fleini hat Charme gesagt.
Charme.
Ja.
Okay. Das Tolle ist, das Schlimme ist eigentlich, wir haben schon wieder einen Toten der Woche. Also irgendwie jede Woche stirbt einer.
Es sterben wahrscheinlich mehr als einer.
Ja, wahrscheinlich.
Aber mit Technik gemacht.
Also ich wäre ja echt froh, wenn wir diese Kategorie wieder abschaffen könnten.
Aber das hört jetzt nicht mehr auf, das ist einfach so.
Also du meinst, die sterben jetzt alle weiter? Bis alle tot sind?
Ja. Bis alle tot sind.
So läuft es normalerweise.
Es kommen mehr neue dazu, als Leute sterben.
Ja, ich bin ja für Geburten der Woche. Da kann man direkt mal raten, wer der nächste irgendwie awesome wird.
Ja.
Nicht gut?
Oh Gott.
Schon.
Ja, wenn du die Kategorie aufbereitest.
Das ist mir ein bisschen zu spekulativ.
Ja, na klar, das ist ja die Idee. Und dann sagst du, meine Geburt der Woche ist awesome geworden.
Das weiß man aber erst 20 Jahre später oder 30 Jahre später.
Dann ist es halt so.
Es geht einfach darum, weil es geht. Der Podcast wird ja so lange überleben und dann machen wir einfach Rückschau.
Haben wir schon gesagt, wer gestorben ist?
Nee, haben wir nicht. Wer ist denn gestorben, Marc?
Der Ilya Tskumtski. Der ist Diaspora-Gründer oder Mitgründer.
Mitgründer.
Drei war es, ne?
Zitom Riski.
Ja, heißt so, glaube ich. Gesundheit. Der ist gestorben und da niemand sagt, wie er gestorben ist, wird er wahrscheinlich nicht ganz unschuldig dabei gewesen sein.
Ich weiß es nicht. Also,
ja, normalerweise sagen sie es ja.
Es steht irgendwie dabei, er wurde tot aufgefunden, da kann man sich jetzt
reden. Ja, aber es ist nicht so, dass er irgendwie vom Auto überfahren wurde.
Ja, oder Krebs hatte. Oder,
sondern er ist einfach nicht mehr da gewesen.
Der war auch noch recht jung.
21?
Also
22 steht
man liest in manchen Quellen 21, in manchen 22, er war jünger als wir hier.
Ja.
So, das kann man, glaube ich, so durch die Bank durchsagen. Ich glaube, Felix, du bist älter als 22.
Ja.
Ganz bisschen, ne?
Gut.
Gerade so gestern.
Gerade so.
Gerade geworden. Das ist natürlich traurig, weil, so viele Leute gibt es ja hinter die Diaspora gerade nicht und wenn die noch was reißen wollen, brauchen sie auch alle Leute. Und
Also hat Diaspora jetzt nur noch 2 User. Das ist scheiße.
Waren das schon 4 Leute, die es gegründet haben?
Waren es 4?
Ja, ich glaube, das waren 4. Genau.
Also es waren auf jeden Fall, war es ein kleines Team und und wenn jetzt einer weg ist, ich weiß nicht, was der da gemacht hat bei Diaspora, aber auf jeden Fall haben die ja scheinbar alle gecodet und irgendwie so jung zu sterben ist sowieso immer
scheiße. Ja, das waren ja alles Studenten, die das gegründet haben. Das
ist ein bisschen creepy jetzt, sein Twitter-Account ist immer noch ab und so.
Und hat er schon getwittert jetzt?
Ist ein bisschen komisch, ist das Nee. also am 19. war der letzte Retweet, Oktober, und danach kam dann irgendwie nichts mehr. Ich frage mich, was die machen in dem Fall. Ob die den irgendwann runternehmen oder? Naja. Genau, war auf jeden Fall einer von den technischen Leuten hinter Diaspora auch. Also hat zumindest irgendwie so Mathe und Zeug studiert.
Ja, ich glaube, gecodet haben die da am Anfang zumindest alle.
Ja. Gut, Diaspora schickt auch immer, ich bin ja auch noch da angemeldet und schickt immer neue Mails und sagen, ja, komm mal wieder, mach mal.
Zahl doch mal 5 alles. Euro, zahl doch mal 10 Dollar. Kannst du nicht 15 Dollar spenden?
Apropos Spenden, Jimmy Wales ist wieder da und der startet nicht so hart.
Ja, Jimmy Wales startet wieder.
Oh,
jetzt auch auf der englischen Wikipedia.
Er startet einfach überall und der startet dich so hart an. Das geht nicht.
Gibt es immer noch diese Plugins, die das wieder rausfiltern?
Ja, jetzt wohl wieder. Jetzt ist das ja jetzt ein anderes Bild. Jetzt muss man ein neues Plugin schreiben.
Gut, also es gibt sicher für die ganzen Browser wieder ein Plugin, was das einfach wieder wegklickt gleich automatisch. Ja, ja, aber ich meine, die Wikipedia braucht halt Geld und um unabhängig gute Sachen zu machen. Aber sie soll nicht so
hart starren einfach.
Ja, also Jimmy, ich glaube, ich wär eher bereit, Geld zu zahlen, wenn mich Jimmy Wales nicht dauernd anstarren würde.
Ja, oder sie sollten mal so einen Flutter-Button einbauen.
Ja, da würde ich auch draufklicken.
Ja.
Würde ich auch draufklicken.
Den würde ich sogar abonnieren.
Ja, so. Ich würde ihn auch abonnieren.
Dann vergesse ich es nicht, ja?
Ja. Ja. Für ein Jahr, zack, abonniert und dann.
Aber so. Dann soll Jimmy Wales einfach mich nicht anstarren.
Ich hätte gerne, dass Wikipedia auch einfach für ein Jahr lang nicht mehr anstarren. Dass die migrieren zu irgendwas, was auch anstarren. Weil die benutzen immer noch PHP MySQL, also der ganz, ganz normale Scheiße. Aber sind halt riesig groß und müssen deswegen Unmengen an Zeug vorne in irgendwelche Memcache-Server reinpacken, weil einfach nach hinten raus nichts mehr skaliert. Und so komplex, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wikipedia so ein großartiges Datenmodell hat. Das passt, glaube ich, irgendwie auf einen A4-Zettel, was sie da.
Wiki.
Also sie machen da keine Joints oder sowas einfach in der Art. Das ist ja alles nur Text mit Unmengen Revisionen. Und ich finde halt, die sollten irgend sowas Anständiges verwenden, irgendeine verteilte Datenbank.
NoSQL.
Genau, den neuen heißen Scheiß.
Sollen sie React oder Cassandra machen, das ist dann schnell skaliert, gut über mehrere Server. Und die müssen nicht so Unmengen an Hardware auf das Problem
werfen. Ich glaube, das ist halt einfach gewachsen.
Ich glaube, das ist einfach fertig.
Und ja, aber es ist ja. Also ich würde sagen, MediaWiki macht jetzt gar nicht so viel insgesamt. Gut, da gibt es 1 Million Bots, die irgendwie automatisiert Vandalisierungsposts löschen. Aber naja. Jimmy Wales, du.
Jimmy Wales.
Er ist gut, aber so der ist noch nicht tot.
Richtig.
Noch nicht.
Der lebt noch, er kann noch starten.
Ich glaube, wenn er tot ist, startet dich noch härter an einfach.
Ja.
Okay, können wir, sagen wir das...
lassen wir mal dieses Thema. Das
traurige Thema weglassen. Also Diaspora wird sicher weiter überleben und... es ist natürlich ein Verlust, aber irgendwie wird es bei denen auch weitergehen. Und ich finde die Software, auch wenn ich es gerade nicht benutze, schon wichtig irgendwie.
Ich fand es am Anfang ja super cool und dann haben die irgendwie massig Spenden. Also die hatten ja, glaube ich, zum Schluss, glaube ich, $300,000, was sie so zur Verfügung hatten. Hatten die
Venture-Kapital auch? Weiß das
jemand? Die hatten auf jeden Fall ein paar hunderttausend Kickstarter.
Die waren auf Kickstarter,
ja. Also über Kickstarter haben die schon jede Menge Geld gemacht. Und dann ist halt einfach mal ewig lang nichts passiert und jetzt wollten sie auf einmal wieder Geld haben. Und irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Also ich hätte gerne ein bisschen Fortschritt gesehen. So.
Und die haben jetzt schon ein paar neue Funktionen und so eingebaut. Aber ich benutze es halt auch gerade nicht. Es ist halt
ich weiß nicht. Geld. Ich habe ja mittlerweile immer mehr das Gefühl, dass ich für dieses Social Network Ding gar nicht so das Bedürfnis habe, das zu benutzen. Also ich sehe das jetzt ja auch in Google Plus. Das weiß nicht, ich gucke da halt irgendwann mal rein, wenn mir langweilig ist. Aber ich habe da irgendwie, also zumindest in der Form, wie es jetzt irgendwie bei Google Plus oder bei Diaspora läuft, keinen großen Mehrwert von. So.
Ja, ich twitter so ein bisschen, mach Google Plus und so. Kennt ihr den Lautsprecher?
Ja.
Ja. Nee.
Wie, du kennst keine Lautsprecher?
Ja, den Lautsprecher. Also, ich kenne nicht den Lautsprecher. Du hast von einem bestimmten Lautsprecher geredet, aber den kenne ich nicht.
Den kennst du nicht?
Nee.
Ist so ein, also es gibt so einen Podcast von Tim Pritlov und ich war gestern in Berlin und wir haben so eine Sendung aufgezeichnet.
Der Ingo ist jetzt berühmt.
Berühmt, berüchtigt.
Also berühmter als sonst.
Berühmt,
ja. Doch. Berüchtigt vielleicht.
Berühmt, berüchtigt.
Also es geht, wir haben so ein bisschen über Radetux gesprochen, über Open Source. Ich habe ganz viel vergessen zu sagen, ist mir so im Nachhinein aufgefallen.
Das ist aber immer so, oder?
Ja, ich habe gar nicht gesagt, dass wir mit Piratenpad arbeiten und dass wir das mit Markdown machen. Und eigentlich habe ich
die ganzen coolen Sachen hast du wieder vergessen.
Die ganzen coolen Sachen.
Verdammt, Ingo, echt.
Eigentlich,
dafür, dass du jetzt berühmt bist, hast du ganz schön viel vergessen.
Ja. Eigentlich ein bisschen blöd. Und dann haben wir noch so ein bisschen über... über Reportage, diese H4-Sachen, die bei uns hier als Backup-Recorder gerade laufen, was man mit denen noch so machen kann und wofür und überhaupt. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. War lustig, auch mal so ein Studio zu sehen. Und ich habe gedacht, wenn ich groß bin und mal Geld habe, dann
baust du dir auch mal ein Studio.
Ja.
Ja. Genau.
Okay,
dann
cool.
Können wir den Podcast
von ich hätte machen. Auch gerne ein stationäres Studio. Fände ich gut.
Ich nicht.
Was?
Das bleibt da immer, was ist.
Ja, aber dafür müsst ihr nichts wegräumen. Und man kann es einfach so lassen.
Ja, aber dafür brauchst du auch den Platz.
Ja, darum braucht man ja ein dediziertes Studio.
Deswegen aber wollen wir auch mal eins haben. Also du willst ein mobiles und du willst ein
dediziertes. Ja, beides.
Ja, beides.
Also quasi in einem.
Eigentlich. Nee, nicht in einem.
Doch, du musst es so zusammenfalten können und dann irgendwie in die Tasche rein. Nee,
Quatsch, du kaufst dir da einfach ein großes Wohnmobil. Kannst du damit rumfahren.
Ein Ü-Wagen.
Ja, es ist stationär und mobil.
Ja, das ist dann ein, quasi beides.
Ja, das ist so praktisch.
Combined.
Bei der Pause combined.
Gut, also wer mal da reinhören will, es geht immer so um, wie Podcasts so produziert werden, was also alles rings um Podcasts. Wer selber mal einen starten will, der kann nochmal den Lautsprecher hören. Dann plugge ich noch einen weiteren Podcast und zwar den TechView, der auch auf Radio Tux läuft, vom Logic. Fedora 16 ist ja, ich glaube, letzte Woche oder so rausgekommen und er hat sich da das benutzt, das mal näher ein bisschen angeschaut und erklärt, so was es da Neues gibt. Haben wir jetzt hier in der Sendung nicht gemacht. Also wer an Fedora interessiert ist, der sollte mal auf radetux.de klicken und den TechView-Podcast sich anhören. Heute oder gestern rausgekommen ist auch OpenSUSE 12.1. Ich habe es heute mal kurz installiert, aber nicht sehr viel damit rumgespielt. Ich bin ja normalerweise, oder ich war ja ganz lange OpenSUSE-User, jetzt ja gerade Arch Linux, beziehungsweise zurzeit sogar versuche ich es mit Ubuntu. Ich mache jetzt mal eine Woche Hardcore-Ubuntu-Test.
Oh yeah.
Ich habe ja gehört, dass das Mint, wie heißt das, Linux Mint, jetzt der tollste ist.
Nee, der tollste.
Der tollste jetzt
DistroWatch,
geworden. Auf DistroWatch ist der tollste geworden. Einfach, weil sie nicht Unity haben. Das ist,
Und weil sie es einfacher machen, Codex zu installieren zum Beispiel, so Sachen, was Leute wollen.
Aber das
Leute
bei Ubuntu auch nur so klicken, ich möchte jetzt irgendwie non-free.
Ja, aber da gab es aber, sie haben noch einen ganzen Haufen andere non-free Sachen per Default eingeschaltet, glaube ich. Ja, okay. Also früher waren es so Media-Geschichten und jetzt ist glaube ich auch noch so Skype. Und
dann gibt's ja noch
und dieses, nicht Unity? Das finde ich aber bei Arch Linux toll, da ist einfach alles mit drin.
Ja.
Und wenn es nicht mit drin ist,
außer dann gibt es was du in Auer haben musst.
Dann gibt es im Auer, ja.
Ja. Aber per se ist einfach schon mal alles da. Es ist so viel Software, es
gibt ja und auch die ganzen Codecs und so, die sind halt einfach in den Standard-Repositories drin. Ja. Das finde ich gut.
Scheiß drauf.
Ja, aber bei Debian gibt es auch Sachen, die sind drin, aber zum Beispiel bei Arch Linux nicht.
Mint, schon ein paar mal habt ihr Mint schon benutzt? Weil also ich habe einen Rechner, mein Halbbruder hat sich irgendwie Ubuntu kaputt gemacht, weil er Ubuntu hat, sagst du, hey, ich habe Updates. Und dann hat er gesagt, ja, und dann hat sich Ubuntu einfach selber umgebracht. Was beeindruckend ist, weil der hat da nie was auf dem System gemacht, hat immer nur gebrowst und Filme geschaut und Ubuntu tötet sich einfach selber beim Update.
Ja, natürlich, wenn du es nicht machst, dann macht's halt
Ubuntu. Nee, ich kann's auch irgendwie, ich habe dann versucht irgendwie mal das zu fixen, ich habe keine Ahnung, was kaputt ist. Ich kann nichts in den Logs finden, der startet einfach nur so halb und dann bleibt er da. War das ein bisschen traurig.
Wie bitte?
War das ein Meme?
Nee.
Doch, ein bisschen.
Nee. Und deswegen Linux Mint, da gibt es mehrere Versionen. Und ich habe jetzt auch gedacht, wenn Linux Mint so toll ist, mache ich natürlich Linux Mint drauf.
Klar.
Auf den Rechner jetzt. Und da gibt es ja Linux Mint, dann gibt es aber auch noch, was das kotzt mich ein bisschen an Mint, dass es da so viele fucking Editionen gibt. Es gibt Linux Mint 11, was auf Ubuntu basiert. Dann gibt es Linux Mint Debian, was auf Debian, aber mehr so Rolling Release mäßig basiert. Dann gibt also es aber natürlich Ubuntu. Noch dann gibt's noch Linux Mint mit, wie heißen denn die kleinen X, XFCE und dann gibt es noch Linux Mint mit irgendwas anderem, L, oh Gott, wie heißen sie denn? Wie heißt der Desktop? LXDE, genau, da gibt's noch die LXDE Edition.
Gibt's ja von Ubuntu auch. Lubuntu heißt sie dann.
Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich da wirklich nehmen soll und was denn offiziell ist und warum gibt's dann einmal auf Ubuntu und einmal auf Debian basieren und können die nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt eins von den beiden und dann ist gut, weil so im Prinzip sind sie ja schon recht gleich, ne?
Ja, ich meine, es ist halt, wie es bei Linux so üblich ist, es geht einfach alles.
Und du kannst aber das auch so. Mint ist ja schon so extrem Endnutzer. Ja, fokussiert, so wie Ubuntu.
Ubuntu auch, ja.
Und jetzt ist halt.
Also ich
weiß jetzt nicht, ob ich Debian oder Ubuntu verwenden kann und ob beide gehen. Und
also die auf Debian ist neuer, noch nicht so alt, wollte ich
damit sagen. Based on Debian Testing, genau.
Genau. Also ich würde wahrscheinlich dir eher sagen, nimm's auf Ubuntu Basis. Einfach weil es das schon länger gibt. Aber ich habe beide auch nicht ausprobiert, also ich kann es nicht sagen.
Dann ist auch die Frage, ob ich die LXDE Edition will oder die normale. Die
Gnome. Es kommt drauf an, was soll darauf passieren so? Also LXDE ist halt ein ziemlich abgespeckter Desktop-Environment.
Ja, Firefox sieht aber gleich aus, die sind ja beide auf GTK basierend. Ja, ja. Und deswegen, ich tendiere jetzt fast schon so ein bisschen auf die 32-Bit LXDE-Version, weil es ist ein alter Drecks-Laptop, irgend so ein altes Stinkpad. Und also ich habe halt Angst, dass dann LXDE irgendwie so eine stiefmütterlich behandelte Distribution ist, wo dann die Hälfte nicht geht. wo dann irgendwie dein Network Manager halb kaputt ist und dann irgendwie kannst du keine Binärgrafiktreiber installieren oder so.
Nö, also das, nee? Also bei ich kann jetzt von LXDE nur mit Arch Linux reden. Ich habe ja lange LXDE auf Arch Linux benutzt und das halt, also manchmal halt so brauchst du ein kleines Startmenü an der Seite, wo du die ganzen Sachen starten kannst und halt ansonsten machst du eh alles mit Alt+F2 und startest die Sachen und also ja. Und solange du nur Firefox und so ein paar Standard-Office-Sachen brauchst.
Ja, jetzt gibt es natürlich wieder Linux Mint 12, Lisa die RC, das ist auch wieder...
Ja, die brauchen diesmal ein bisschen länger.
No Problems, Mate, ganz groß, als erstes Problem.
Mate.
Keine Ahnung.
Natürlich. Ja klar, natürlich,
adding die haben keine PPA-Repositories.
Die müssen die immer importieren, die Mate.
Und Upstream-Issues, das ist doch mal ein Wort. Ach, ja, ich glaube, ich schnapp mir einfach mal die LXDE, weil der braucht wahrscheinlich auch weniger RAM und so.
Ja, auf jeden Fall.
Als Gnome. Und der will ja eh nur Start klicken, dann will er irgendwie nur spielen, Firefox starten. Und dann Video.
Ja, probier's mal aus und dann sag mal Bescheid, dann können wir darüber nochmal reden. Ich wollte jetzt mal kurz zu, also ich habe ja Ubuntu vorher nicht benutzt, deswegen, ich kenne jetzt Ubuntu nur mit Unity. Und habe das jetzt hier mal erst auf diesem Vostro, was ich ja noch die letzten Tage hatte, und jetzt hier auf dem IPC drauf. Und ich meine, das meiste funktioniert schon. Was ich halt ein bisschen komisch finde, entweder habe ich es nicht gefunden oder was weiß ich, brauche halt irgendwie so eine Funktion, die mir alle Fenster einmal aufzeigt. So Exposé-mäßig.
Geh doch mal mit der Maus nach rechts oder links oben, im Normalfall.
Ja, nee, da passiert hier nichts. Also vielleicht, ich hab jetzt auch nicht groß gesucht oder so, aber das ist halt so.
Also so kenne ich's.
Klar, man kann mit Alt+Tab durchgehen, nee. Und wenn man dann halt eine Weile auf dem einen Ding bleibt, auf dem Firefox zum Beispiel, dann zeigt er dir alle Firefox-Windows.
Bei mir war das Fedora. Naja, Fedora hatte den so konfiguriert, dass du, wenn du nach rechts oder links oben gegangen bist,
dann... Ja, bei einem Standard-KDE ist es auch meist so, dass er das...
Der hat's auch mitgenommen. Und das, gut, wenn es Ubuntu nicht macht, dann...
Naja, Ubuntu ist ja weder KDE noch GNOME, ist ja Unity.
Ja, nee, aber Unity ist ja... Ach, egal.
Was? Superkey W soll ich drücken? Superkey...
Superkey, das ist die Windows-Taste.
Ah!
Superkey W.
Tatsächlich.
Bei mir,
ja, siehst du, aber das
Superkey
das
ist sowas wie Meta, oder?
Nee, das ist da, wo die Windows-Taste ist, oder? Ja, klar. Nur mal die Linux willst du nennen, Superkey, weil...
Ja.
Weil grundlos, da steht nicht super drauf, warum soll man Superkey nennen?
Aber es wird toll, wenn da super draufsteht. Ich hätte gerne eine Taste, wo super draufsteht.
Das gibt's sogar zu kaufen.
Ich hätte gerne eine, wo Turbo draufsteht, dass ich immer drücken kann.
Die Turbo-Button, so, aber den man auch reindrücken kann.
Ja, genau, so wie früher, die Turbo-Taste, dann war der Rechner doppelt so schnell.
Aber warum? Warum sollte man das nicht wollen?
Richtig, dann, ist aber, wenn du runterdrückst, dann verbindet sich die Taste direkt mit dem Heatspreader. Der CPU, und dann merkst du, wenn er zu Turbo wird, musst du einfach loslassen, weil dein Finger verbrennt.
Dann fängt die so an, rot zu leuchten. Und das, oh, jetzt
richtig, ist eine Metalltaste, die auch sehr schnell leitet.
Ja, super. Also, okay, also das merke ich mir, super KW. Danke für den Tipp, lieber Chat.
Ist ja super intuitiv.
Ja, genau, das habe ich halt nicht
für
gefunden.
Window natürlich, Window.
Okay. Ja, okay.
Ja, aber das ist... Aber
Command-W, da mache ich eigentlich Tabs zu.
Ja, was du damit machst, ist doch was anderes. Also, okay, ja, dann geht das zumindest. Was ich halt komisch finde, also ich finde gut dieses Indicator-Menü, dass dir halt irgendwie, wo du gleich mal dein, du kannst dich global verfügbar in deinem Chat einstellen, deine E-Mails siehst du und du siehst in Identica oder sowas wie Facebook und Twitter, wie viele Nachrichten du hast und so. Was ich halt blöd finde, das taucht halt da oben immer auf. Und irgendwie würde ich dann halt erwarten, okay, wenn es mir was anzeigt, dass ich da halt auch draufklicken kann oder schmeißt mich dann in diese App und zeigt es mir da an. Das geht aber nicht, weil dann kannst du halt da draufgehen, dann geht es halt nicht weg, aber du kannst nicht klicken.
Es ist kein Ponyhof hier.
Irgendwie so, ich dann denke, okay, ihr habt das schon integriert und das ist schon cool, aber irgendwie, wenn da jetzt schon so die Anzeigen kommen, will ich halt auch schnell draufklicken und in die App. Nee, da muss ich dann erst diese blöde App aufmachen und gucken, wo jetzt diese blöde Nachricht war und überhaupt in welchem System und so. Und irgendwie...
Das ist echt eine traurige Geschichte, muss ich sagen.
Ja, das ist eine traurige Geschichte. Und dann habe ich manchmal so... Also dieses Menü da an der Seite fährt ja manchmal raus und manchmal will ich halt echt nur irgendwie beim Firefox zurück oder sowas Button drücken und dann kommst du halt da drauf und dann ist es überlagert. Das ist auch irgendwie blöd. Und ich habe auch schon manchmal irgendwie eine Taste nicht drücken können, weil das einfach zu nah am Rand ist. Das sind so meine Whines dazu. Ansonsten, ich meine, es funktioniert. Ich bin da jetzt mal einfach unbedarft rangegangen, weil die alle rumheulen über Unity und habe gedacht, dann muss ich es jetzt mal ausprobieren.
Ach, ich finde das eigentlich, also zumindest von Weitem finde ich das gar nicht so schlimm.
Also wenn sie
so,
jetzt...
Von der Optik her und so.
Nö, von der Optik sieht es eigentlich gut aus. Also wie gesagt, wenn das jetzt, also ich konnte halt, das hat mich genervt beim Firefox nicht, gerade wenn du zigtausend Tabs offen hast, kannst du ja links und rechts dann so die Tabs nochmal durchgehen. Und irgendwie konnte ich einen von diesen Buttons nicht drücken und das war halt irgendwie, da war ich halt genervt. Ansonsten das mit dem Vollscreen-Modus und so, das ist schon okay. Dieses Indicator-Menü, ich finde die Idee gut, wenn sie jetzt noch das so umsetzen, dass man da auch anklicken kann und man kommt dann in die richtige App, die dort den Teil auch anzeigt, wäre ich sogar noch begeistert. Ansonsten funktioniert einfach alles. Also schon okay. Aber ich glaube, ich werde wieder auf Arch Linux umsteigen, weil da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Aber eigentlich, hier, das ist das, was ich meine. Wenn du da zurück, aha, und das ging irgendwie, okay. Also irgendwie habe ich es eine Zeit lang nicht hingekriegt. Da hat er mich einfach immer rausgeschmissen. Ja, und SUSE, da war ich ja eigentlich, SUSE 12.1 ist rausgekommen. Man kann immer noch KDE 3 installieren. Das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal, was ich herausheben kann, also wenn er auf KDE 3 steht.
Will man das?
Es gibt halt Leute, die haben sich einfach dran gewöhnt und wollen es behalten. Es gibt ja auch da dieses Nachfolgeprojekt, nicht Trinity, aber so ähnlich, oder Trinity. Also man kann auf jeden Fall da noch KDE 3 okay. hinzuinstallieren und man kann die auch parallel benutzen und sowas. Und ich mag ja die KDE-Integration bei SUSE sowieso. Wer ein KDE-Liebling ist und sowas haben möchte, der kann sich auch mal auf dem SUSE anschauen. Ich habe jetzt nicht groß getestet, bin ich heute einfach nicht zugekommen. Aber ich werde das sicher auch mal wieder hier drauf installieren. Okay, so, das war jetzt der Distributionsteil. Viele neue Distributionen. Wie gesagt, wer Fedora hören will, hört sich den TechView-Podcast an und ich teste mal noch so ein bisschen Unity. Ich meine, es funktioniert, aber irgendwie habe ich mich auch an meinen lx.de und so gewöhnt und Arch Linux und naja.
Gut. Testing, das ist auch immer nicht funktioniert. Linux.
Naja, ich habe ja gerade gelernt, selbst wenn du ein Plain Ubuntu hast und mal updatest, geht's kaputt, von daher.
Ich meine, wenn du dann Arch Linux Testing benutzt, dann weißt du wenigstens, warum es kaputt
genau.
geht.
Genau.
Ja, weil du so dumm bist und Arch Linux Testing benutzt.
Nein, wieso so dumm? Ich will halt Bleeding Edge sein.
Quatsch. Nein, wenn man den neuesten, den allerneuesten Scheiß haben will, dann geht's halt ab und zu kaputt, dann ist es halt so.
Ja, genau.
Und ich meine, dazu heißt es ja Testing, weil es wird gerade getestet genau. und dann geht ja, man aber, davon aus, dass es kaputt geht.
Ja, zum Beispiel, wenn du Arch Linux benutzt, dann gehst du ja auch davon aus, dass du ab und zu halt mal nicht neu booten kannst.
Ja, wobei das heutzutage ja eh so Testing in Anführungszeichen. Das ist ja nicht so, als ob Version 2.2 dann wirklich irgendwas Besseres wäre als 2.1 irgendein SVN-Release mittendrin. Also wenn die Tests alle passen, dann kannst du es auch sagen, es ist jetzt ein Stable. Und
ich bezweifle, dass die dazu Tests haben. Das ist einfach, da wird halt ein Paket mal ins Repository geworfen und wenn es dann Probleme gibt, dann werden sich die Leute schon melden.
Ja, aber das Paket hat ja normalerweise Tests. So ja. Hoffe ich mal. Und, also wenn es Programme sind oder so.
Und ich habe sehr wenig Probleme mit Arch Linux Testing, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt?
Das ist krass.
Also es ist,
hatte ich auch selten.
Hast du auch Testing benutzt gehabt?
Oder? Damals hatte ich ja.
Also man glaubt es nicht. Also es okay. ist mal, dass okay. irgendwie komische Konflikte auftreten, die Pac-Man halt nicht selber lösen kann. Wo du dann halt irgendwie entweder...
Und dann merkst du, oh shit, das Paket brauche ich eigentlich gar nicht und wirst es weg.
Genau, genau.
Voll gut.
Ja, genau.
Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt.
Dann deinstallierst du es und gut ist, ja. Und ansonsten, ja, mal ab und zu einen Bug und dann, ja... Weißt du, schreibst du ja. keinen Bug-Report, weil
die gibt's ja schon.
ja.
Die gibt's ja schon.
Sehr gut.
Finde ich super.
Okay, Firefox bekommt einen Hintergrund-Updater.
Ja.
So wie Chrome das schon hat. Wie Chrome.
Genau. Gibt es jetzt evil? Im aktuellen Nightly-Build? Naja, kann man sich drüber streiten, ob das evil ist oder nicht.
Es geht ja auf Linux nicht, von daher.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, eher so Windows, Mac OS X gedacht, vermutlich.
Aber ich dachte, das ist doch... Achso, nee, hä? Aber die haben doch schon so ein Update da drin.
Ja, aber der fordert einen dann noch auf, jetzt irgendwie neu zu starten und den Installer auszuführen. Und der macht das jetzt irgendwie so wie der Chrome, dass der da so ein Staging-Verzeichnis vorbereitet, wo dann quasi alles schon mit drin ist. Und beim nächsten Neustart wird das einfach dann deployed und dann ist das fertig. Dann bekommt der User quasi davon gar nichts mehr mit.
Okay.
Und ich meine, um die User auf dem aktuellen Stand zu halten, finde ich das eigentlich nicht schlecht.
Da ja keine Versionsnummern mehr da sind, ja, muss gut, man
doch,
dann auch
haben
nicht
doch
mehr.
Wieder, also da gibt es doch jetzt irgendwie 8, 9, 10 oder so.
Ja,
ich habe da irgendwie die gehen jetzt halt einfach so weiter mit Rapid Release Cycle wie beim Chrome ja, halt
einfach,
auch.
Einfach höhere Nummern, plus 1.
Ja,
Finde ich super.
Nee, das funktioniert ja.
Nein, nee, ist ja auch vollkommen egal. Ich meine,
alle vier Wochen oder sowas plus eins oder alle fünf.
Alles sechs, glaube ich. Du willst einfach das Neueste haben. Mhm. Und dann ist perfekt. Und dann musst du halt schauen, dass du alle sechs Wochen mal deinen Firefox neu startest. Einfach.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch wie bei Chrome, dass dann irgendwie da so, irgendwo wird es dann wahrscheinlich ein Icon geben, was dann irgendwie anzeigt, jetzt bitte mal neu starten.
Ja.
Aber
gut genug.
Ich glaube, das
reicht. Nein, die müssen schon hot patchen.
Klar.
Dass du dann quasi
direkt
die neuen Tabs sind ja eh so einzelne Renderprozesse. Dann ja. tauschst du den einfach aus, dann kannst du da.
Ja, natürlich. Eigentlich sollten die direkt auf DevMem gehen und das Ding reinpatchen.
Einfach mal. Muss schon sein.
Genau.
Einfach Smalltalk mal, kann sowas doch auch.
Einfach mal. Wenn Smalltalk das kann, dann kann das ja auch wohl der Firefox.
Ich meine, richtig.
Und guck mal, die haben ja schon C, das heißt, das kann ja noch tiefer gehen.
Richtig. Das ist
abstraktionstechnisch
genau richtig. Genau.
Also, es gibt ein Hintergrund-Update, der funktioniert irgendwie und kommt sicher auch in die.
Bald bestimmt.
Also, der scheint in der Nightly-Version schon zu funktionieren und der wird dann irgendwann demnächst auch.
Muss gut sein.
Wir Linux-User machen das eh immer über unser Repository und nutzen Testing. Und
ja, nee. Nee, Testing ist schon cool auf jeden Fall. Ja.
Was ist das nächste? Wer hat das reingeschrieben? Edward's Law schlägt mal wieder zu.
Ja, ich glaube, Edward's Law hatten wir schon ein paar Mal angesprochen.
Echt? Hattest du schon ein paar Mal angesprochen?
Ja. Ich bin dafür, dass es kein Law sein sollte, nur weil er das sagt.
Welches ist das bitte?
Also das ich meine,
es gibt so viele komische.
Edward's Law ist das Gesetz, dass alles, was irgendwie mal schon mal implementiert wurde, irgendwann in JavaScript nachimplementiert wird.
Ach so, okay.
Wurde von Jeff, heißt er, glaube ich, Jeff Atwood, einem der Gründer von Stack Overflow, mal irgendwann verblockt und heißt halt jetzt so.
Ich hoffe nicht, dass das gemacht wird, weil da gibt es ganz schön viel Scheiß-Software, die dann nochmal gemacht werden müsste.
Und, und was ist jetzt das Tolle daran? Also wo ist es wieder zugeschlagen? Also das Imperium hat nicht zurückgeschlagen, sondern der hat zugeschlagen.
Das Gesetz hat zugeschlagen in Form von, haltet euch fest, da hat einer eine Java Virtual Machine in JavaScript implementiert.
Warum? Und,
naja, 60% einer Java
Virtual Machine. Man kann schon mal ein paar Java-Programme auf der Virtual Machine im JavaScript ausführen, was schon mal ziemlich abgefahren ist. Also ich habe keine Ahnung, wofür man sowas benutzen wollte. Oder ob man das jemals.
We have to go deeper, ganz einfach.
Ja, aber allein schon, weil es geht, ist das schon ein cooler Hack eigentlich.
Ja, das ist genauso wie ein Linux-Kernel in JavaScript nochmal laufen zu lassen.
Ja, man könnte ja quasi einen Linux-Kernel booten und dann darauf eine JVM ausführen.
Ja. Wobei es ist ja, also die JVM, das ist ja eigentlich recht einfach, weil die JVM hat nicht so viel Bytecode, oder? Also
die haben, glaube ich, 230 Opcodes.
Opcodes, also JVM Opcodes.
Ich glaube, das sind über 200 auf jeden Fall. Das ist nicht ganz wenig.
Ja, also, gut, aber du musst da also nicht großartig parsen oder lexen oder sonst irgendwas machen, sondern du hast schon Maschinencode und
musst nur das Richtige
und dann tun, nur 60%. Ach,
komm. Genau, das hätte ich ja jetzt auch quasi jetzt gerade gemacht.
Genau, nachts mal einfach mal.
Also es ist schon nett, aber
ja. Okay, also wie wieder neues JavaScript-Spielzeug.
Genau, ich habe da auch noch einen anderen Link hier in den Shownotes. Da gibt es auch noch von Japanern ein implementiertes Projekt. Das nennt sich Otto. Das macht genau das Gleiche, auch eine Java-VM. Und die können scheinbar schon ein Tetris-Game im Browser ausführen mit Java.
Markus freut sich gerade im Chat, dass er dann kein Java-Plugin mehr braucht.
Ja.
Klar, es ist
richtig. Und gibt schon den MP3-Player in JavaScript und den PDF-Reader in JavaScript und
alles.
Dann der von Chrome, der PDF-Reader ist, der ist ja JavaScript.
Nee, ne? Der von Firefox ist JavaScript.
Okay.
Also die benutzen dieses PDF.js, was dann so PDF-Rendering und Anzeige und JavaScript macht.
Ja.
Dings. H264 kann man ja mittlerweile auch in JavaScript
decoden. Habe ich nie zum Laufen gebracht, weder in Firefox noch Chrome. Ich fand das irgendwie total doof. Alle so, hey, ich kann das jetzt total gut dekodieren. Und ich so klicke drauf und dann sehe ich gar nichts. Und dann gehe ich mal in einem Browser auf. Immer noch nicht. Safari.
Ja. Wahrscheinlich die falsche Browser.
Wahrscheinlich einfach zu langsam. Leading
Edge genug.
Du hast einfach noch nicht auf das erste Bild gewartet.
Ach so, der rendert noch so vor sich
hin. Kann natürlich auch sein, ja.
Ich meine, das muss man auch sagen, es ist nicht unendlich schnell dann, nur weil es in JavaScript ist.
Doch, sie haben gesagt, es ist unendlich schnell.
Ja, okay, dann, wenn sie es gesagt haben, muss es stimmen.
Richtig.
Ganz einfach.
Die haben das durch zwei optimierende Compiler gejagt, es muss schnell sein.
Klar. Richtig, je mehr optimierende Compiler, desto schneller wird sein Code.
Warum haben sie sich den einen einfach zehnmal genommen?
Richtig. Das war aber auch so eine LLVM-Geschichte, ne?
Ja, C mit LLVM nach JavaScript.
Der Android X264-Decoder, der in C geschrieben ist.
Genau.
Dann über LLVM.
Und dann nochmal durch den mit EM-Skript nach JavaScript und dann in den Clojure-Compiler, der das nochmal optimiert.
Das muss der hässlichste Code der Welt sein.
Ja, ist es. Den kann man dann auch nie mehr lesen. Also das ist dann halt generiert.
Dann kannst du auch direkt Assembler von Windows lesen. Das ist wahrscheinlich noch schöner dann.
Hach.
Dann neben Oracle, unserer Lieblingsfirma, die ja mit Java zu tun hat, gibt es noch so eine andere Lieblingsfirma, Adobe. Hm. Und die gibt immer wieder was als Open Source frei. Nämlich das.
Sie wollen versuchen, es als Open Source freizugeben, so wie ich das mitgekriegt habe.
Okay, was versuchen Sie denn?
Adobe Flex.
Den SDK.
Ja, also das Adobe Flex SDK.
Ich müsste ja schon erstmal fragen, was Flex ist genau.
Flex ist quasi, Eclipse. Wie der Name schon sagt, so eine Entwicklungsumgebung auf Eclipse basiert, mit der man dann.
Eclipse.
Ja, mit der man dann quasi ActionScript und Adobe Flash-Anwendungen implementieren kann. Und die haben halt auch so Geschichten drin wie Data Bindings für Java-Anwendungen, sodass man halt irgendwie Daten auf der Serverseite anbietet und die dann halt automatisch in Objekte reinpackt auf der Client-Seite und so Geschichten und haben halt Libraries für alle möglichen Rich-Client-Anwendungen, also da sind halt so Components, nennen die das, also so Formulare oder Buttons oder Listen oder was auch immer mit drin, so eine UI-Bibliothek und so Geschichten.
Ja.
Und so. Ja, also man hat, glaube ich, wenn man Flash machen will, die Wahl, entweder man macht es mit diesem, wie der Name schon sagt, Adobe Flash, mit diesem Flash-Builder, oder man programmiert das halt in Flash, also Flash ist
Flex.
In Flex, genau. Yeah. Flash ist mehr der Designer-Ansatz mit Timelines definieren und dann Bilder reinziehen und so Geschichten. Und Flex ist mehr so Software entwickeln.
Okay.
Ja. Also, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, hier glaubt keiner großartig mehr, dass Flash nochmal sehr viel mehr Verbreitung finden wird als jetzt.
Nee, ich glaube,
das ist mittlerweile so auf dem Höhepunkt angelangt. Und
es war vor 2 Jahren auf ihrem Höhepunkt oder 3, 2.
Ich habe da keine Zahlen im Kopf.
Nee, ich auch nicht. Das ist jetzt einfach gefühlsmäßig.
Also relativ gesehen, absolut wächst natürlich das alles noch, aber.
Genau, so also ich würde jetzt mal sagen, halt vor 2 Jahren, als die Geschichte mit HTML5 und so weiter angefangen hat, da hat man dann schon gemerkt, dass so langsam da Applikationen wegbrechen, weil die einfach dann irgendwann mal neu geschrieben werden und dann halt auf den heißen Scheiß mit HTML5 aufsetzen.
Also sie wollen es jetzt eventuell in die in Incubation-Prozess von der Apache Software Foundation geben.
Okay.
Bedeutet, sie haben keine Lust mehr, sich selber drum zu kümmern und da sie kein Geld damit mehr machen, haben sie einfach gesagt, so, dann
Okay.
Ja, das ist so irgendein Eclipse-Geraffel. Es sieht schon nett aus, aber es ist schon ein sehr großes Projekt und
ja, also ich habe mitbekommen, ein Kumpel von mir, der hat das mal im Praktikum programmiert und die haben damit in so ganz geschlossenen Umgebungen, wo man eigentlich gar kein Internet haben darf, also so Aktiengeschichten, so Trading, irgendwas, da haben die, glaube ich, sowas mit Flex benutzt, weil sie da das Einzige, was sie deployen mussten, war dann quasi das Flash-Plugin für den Browser und der Rest lief dann halt, aber.
Ja. So wie Java. Die dann Java-Plugin von Browser und der Rest läuft dann theoretisch. Ich denke halt, das ist so ein Projekt, wo du halt die Benutzer von dem Ding gegenüber den Entwicklern von dem SDK, der SDK, also wenn es ein Eclipse-Plugin ist, nehme ich stark an, das Ding ist einfach nur Java. Würde ich behaupten, ich wüsste nicht, wie man sonst, gut, du kannst so C vielleicht noch irgendwie, aber
also das Plugin an sich wird schon mit Sicherheit Java sein, weil die müssen ja in
so.
die müssen ja in die OSGI-Infrastruktur von Eclipse rein.
Ja, richtig. Und ich denke halt, dass gerade so OSGI mit irgendwelchen Compilern so quasi das Gegenteil ist von den Leuten, die normalerweise Flash programmieren.
Ja.
Also gut, jetzt mit Flex, mit ActionScript vielleicht ein bisschen näher dran, aber ich denke nicht, dass die Community da so großartig viel Verwendung früher hat. Also wenn die CouchDB oder so, also das da reingegeben haben, das ist halt, wenn du irgendwas mit verteilten Datenbanken machst, dann kannst du auch gern mal irgendwie Erlang-Code anschauen und da selber was reinhaken. Und CouchDB wäre auch noch so eine Sache, wo es von der Größe her passt als Apache-Projekt. Aber ein SDK, der auf Eclipse basiert mit Compilern und Geraffel, das als Apache-Projekt
ja, der halt auch schon 7 Jahre alt ist.
Was gibt's denn sonst noch, die so große Apache-Projekte, die keine
schönen... Cassandra ist ein Apache-Projekt, oder?
Richtig, das ist einfach nur eine Datenbank, die recht...
Ja, was gibt's denn da noch? Solr?
Ja, das ist auch nur so ein Suchservice, das eigentlich größtenteils Algorithmenzeug ist und.
Also ich meine, die Apache-Zeug ist schon groß. Also die haben schon ziemlich
die
viele
schon
Projekte.
Relativ, ja gut, den Apache-Webserver.
Den Webserver, halt, genau, aber das sind alles so kleine, schöne Tools, die eine Sache gut machen und nicht irgendwie ein riesiges Plugin für ein riesiges Eclipse-Dingens sind mit einem Compiler und einem Linker, nicht einem Linker und dann irgendwie dieses ganze andere Zeug. Also ich denke, es ist fast ein bisschen zu groß, um einfach den fertigen Code auf die Open-Source-Gemeinde zu werfen. Wäre sowas organisch gewachsen aus der Open-Source-Community raus, würde ich sagen, ja, ist also okay.
Es gibt auch Projekte, so wie OpenOffice oder so, wo das funktioniert hat.
Aber
Netscape, Firefox.
Mäßig funktioniert
hat. Genau, also das klar, muss gut, man nochmal extra
Firefox
betrachten.
Firefox ist dann, ist nur in Anführungszeichen ein Browser, das ist zumindest nicht so. Ja, gut, ist natürlich auch noch so ein bisschen HTML-Zeug und JavaScript und bla 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 dahinter, aber ich denke einfach, es ist schon, also ich finde es ein bisschen groß.
Also die wollen das Ganze
so
dann
abzulagern.
Open Spoon nennen und in eine Open Spoon Foundation auslagern.
Open Spoon.
Ah, Spoon.
Ah, da kommt mir aber auch gleich Neo Matrix.
Ja, der Löffel.
There is no Spoon.
There is no Spoon, genau.
So wird dann die Apache Foundation in einer Woche sagen. No Spoon. Sorry to say, there is no Spoon.
No, no Spoon for you.
Richtig.
For you.
Ja.
Ja.
Ja, aber wenn es als Open Source freigeben, dann wird ja auch jemand die Möglichkeit haben, da irgendwie einen Binärklops draus zu bauen und können die Leute, die das bisher benutzen, zumindest theoretisch, falls es denn wirklich alles ist und sie keine Patentangst haben, dann werden die das vielleicht auch mal gratis benutzen können. Das ist schon mal was. Ja, wobei der Flex SDK, glaube ich, sowieso gerade recht gratis rausgegeben wird, so wie ich mich erinnern kann. Also ich habe mal runtergeladen und ausprobiert, einfach nur um zu sehen, wie es ist. Damals, als sie da irgendwie das so halbwegs kostenlos gemacht haben, für so privat und klein und überhaupt. Naja.
Ja, ja, also ich denke, wenn es keiner benutzen will, dann schadet es nicht. Und wenn es Leute gibt, die das brauchen, dann ist das ganz cool.
Ja. Na, schauen wir mal, ob es durch den Inkubator durchkommt.
Ja, also ich meine, da muss es halt auch Leute geben, die das dann irgendwie weiter pflegen.
Die das inkubieren quasi, ja.
Wer will jetzt neue große Roboter-Overlords haben?
Wir hatten das reingeschrieben.
Ich habe das reingeschrieben.
What the fuck is this?
Es ist schon wieder soweit eigentlich. Wir haben wieder neue Overlords. Ja, so, also Skynet, stell dir einfach vor, Skynet mit Robots, die uns dann übernehmen und kontrollieren. Das ist das Interessante. Sie werden dann an deine Muskeln anzapfen und dich dann kontrollieren.
Darum geht's auch, ne?
Ja.
Also Exoskelett, oder? So quasi Nerven anzapfen, um Sachen damit zu steuern.
Aber ein Exoskelett wäre echt geil. Stell dir mal vor, du bist
irgendwie... Nee, ja, Exoskelett, aber du kannst es nicht kontrollieren.
Okay, das ist ein bisschen blöd, aber stell dir mal vor, du bist irgendwie 80 oder so, kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Statt einem Rollstuhl hast du dann Exoskelett. Ja. Das wäre doch mal toll.
Aber darum geht's gerade nicht.
Okay. Kannst du auch gleich also, einen auf Iron Man machen danach.
Genau. Ja, das ist ja quasi ein Exoskelett.
Naja. Ja, aber die Frage ist halt, warum, also die Roboter brauchen dich dann nur noch eigentlich, um dich abzuzapfen, deine...
Genau, also da geht's darum, genau, ich habe sie nicht durchgelesen, aber hier steht, dass es andersrum ist, dass du Elektroden ankriegst und der Roboter deinen Arm kontrollieren
richtig,
kann.
Genau, darum
geht es. Also nicht zu den Roboter, sondern der Roboter dich über
genau,
so
deswegen,
aber
warum deswegen die Overlord.
Das denn machen?
Ja, genau. Weil es geht.
Nee, du kannst du einfach dann im Schlaf trainieren.
Ja, wie praktisch. Nee, also wenn man
die
mal
Frage auf, ist, ob man, du dann noch schläfst.
Wenn du mal da hinklickst, auf diesen Link.
Das kann ich nicht, weil ich habe gerade dieses grandiose GFX-Card-Tool, wenn da ein Video ist, dann kann ich das nicht sehen.
Oh, das macht Sinn. Und dann siehst du diesen Roboter.
Ja, stimmt.
Und er hält irgendwie das Netz da drunter und er steuert deine Hand, dass du loslässt. Ja. So sieht es jedenfalls aus. Und genau. Das heißt, wir werden irgendwann alle von Robotern kontrolliert, aber die brauchen uns eigentlich gar nicht und zermatschen uns.
Ja, es ist echt die Frage, wofür du das wirklich benutzen willst.
Ja. Also du gehst dann in dieses Exoskelett rein und es irgendwie zermatscht dich einfach.
Ja, also.
Das hört sich falsch an.
Das ist falsch. Das
ist schon ein bisschen komisch.
Ja. Ich weiß auch nicht, also ich verstehe nicht, warum.
Ja, vielleicht.
Warum sollte man sowas wollen?
Oh, für so,
die haben eine Now.
Hand-Auge-Koordination für Soldaten oder so, nehme ich mal an. Dass die Kamera dann einfach weiß, wo dein Arm hinzeigen muss zum Schießen.
Genau, es hilft dir so ein bisschen, ne?
Dann sagst du einfach, hier mach mal Aimbot rein und dann.
Genau. Der Aimbot.
Ja, Aimbot für echte Soldaten finde ich
schön. Das heißt also,
cool,
jetzt können dir die Roboter auch die Hand brechen.
Es ist geil, dann kannst du Makros aufzeichnen, um Leute zu beeindrucken. Dann lässt du dir den Salto-Rückwärts-Makro runter und hast du deine Kleidung an, die überall in die Elektroden hat und dann drückst du auf deinem iPhone den Salto-Rückwärts-Knopf
und dann
auf einmal gehen die Elektroden hoch.
Das ist dann quasi so wie Matrix plus anders. Man muss dann nicht mehr irgendwie eine Nacht lang trainieren, sondern man kann einfach so Sachen auf sein iPod laden und dann, hey, ich habe jetzt mal hier die...
Ich glaube nicht, dass es auf dem iPod funktioniert, weil du hast keine Anschlüsse nach außen. Ja, außerdem machst du mit Bluetooth.
Aber das kannst du machen.
Wäre eigentlich nicht schlecht so. Weil
weißt du, das ist so ein Moonwalk-Makro und dann kannst du einfach so...
Das ist dann so ein bisschen wie in Chuck, der Serie, der diesen Intersect runtergeladen hat in seinen Kopf und dann so flasht und dann Kung Fu kann und so. Und du brauchst es dann tatsächlich auch nur noch auf deinen iPod laden.
Genau, du kannst dann sozusagen das raufladen und dann guckt einfach der Roboter, wo du gerade hinschaust und was der Gegner macht und puncht ihn einfach super hart. Durch dich, durch.
Das Problem ist, du kannst es dann halt nicht in Reflexe übergehen lassen, weil dein Gehirn das ja gar nicht verarbeitet, dass dein Arm auf einmal irgendwas macht.
Nee, ist ja scheißegal. Du musst ihn ja einfach versuchen, ein paar Computer.
Nee, sonst hättest du halt was lernen können, sonst hättest du halt
ins Muscle Memory. Nee, nee, du brauchst ja nicht zu lernen, weil du hast diesen Roboter, der das für dich macht.
Ja klar, aber sonst wäre das super als Training einfach, wenn du irgendwie mal Klavier spielen lernen willst und einfach diese Bewegungen nicht so aktiv machen musst.
Na, weiß ich nicht. Nee, deine Muskeln lernen ja auch.
Ja, aber normalerweise muss der Impuls vom Gehirn ausgehen, damit der sich dieses Muster merken kann, wie er das macht im Gehirn, und dann kann er es nachher widerspiegeln. Und wenn du halt nicht im Gehirn, sondern irgendwie hier am Arm.
Vielleicht geht es ja auch rückwärts. Vielleicht reicht ja auch nur die Bewegung,
vielleicht
der Impuls dann.
Vielleicht geht er irgendwie wieder zurück,
du merkst ja was.
Was ganz cool wäre, du könntest dann so parkourmäßig für alle Leute, dass die Leute einfach alle durch die Stadt rennen und von Wand zu Wand springen mit ihren kleinen Roboterimplantaten.
Also der Use Case von dem Ding ist auch wirklich, dass du Leute, die paralysiert sind, also die Arme paralysiert sind, dass die dann wieder gelähmt. Über diesen.
Ist das deutsche Wort?
Paralysiert ist ein deutsches Wort.
Ja.
Paralysiert.
Paralysiert ist ein deutsches Wort.
Ab sofort.
Nein, ab schon immer.
Ab schon immer.
Ja.
Okay.
Jedenfalls, die gelähmt sind, die Arme, dass die über diesen Roboter sozusagen gesteuert werden.
Ach so, dass du quasi, wenn du irgendwie zertrennte Nerven oder so hast, dass du, weil vom Gehirn aus geht der richtige Nervenimpuls aus, und dann fangen die den ab und tun den einfach
machen den richtig,
und dann,
genau.
Ja, stimmt, sie können ja die Muster aus den Nerven, aus den Gehirndingern rausfiltern und dann.
Das ist wohl Teil von diesem Projekt. Was solchen Leuten helfen soll.
Super. Eigentlich eine ganz coole Sache.
Das ist ziemlich cool eigentlich.
Okay, und dann kannst du.
Und paralysiert ist wohl ein deutsches Wort, ihr Sucker.
Ja, ja, und dann kannst du mit deinem neuen Exoskelett durch die Scanner am Airport gehen.
Nee, Flughafen. Du wirst direkt erschossen.
Es gibt ja auch keine mehr in Europa.
Ach was,
Scanner
gibt's? Ja. Schaffen sie die ab?
Nee, also der ist ja schon wieder ein neuer Antrag, oder?
Ja, für neue
Scanner. Sie haben es einfach mal direkt verboten.
Ja, das ist schon mal
Röntgen-Scanner.
Innerhalb der EU.
Ja, genau.
Das heißt, da gibt es in Hamburg doch einen oder so, ne?
Ja, es ist ja immer noch so ein Unterschied zwischen den Backscatter-Dingern, wo sie dein Gebimsel quasi begutachten können. Klar, die freut sich, dass ich das Wort Gebimsel erwähnt habe.
Ja, tolles Wort.
Gebimsel, richtig.
Gehänge.
Gehänge auch.
Gehänge.
Je nachdem, außer du freust dich sehr. Dann. Aber, nee, gut. Auf jeden Fall ist diese Röntgen-Dinger sind eigentlich gar nicht so gut. Ich meine, während einem Flug kriegst du auch ein bisschen Strahlung ab, aber da hat die EU dann
mein
gesagt.
Kopfkino geht los. Oh, schön.
Warum?
Ja, wir lassen Ingo jetzt einfach mal da sitzen und lachen.
Genau. Ja, mach einfach weiter.
Ja, genau, auf jeden Fall hat die EU diesen Einsatz von diesen Röntgenscannern auf europäischen Airports verboten.
Bedeutet, für Vielflieger ist es wahrscheinlich auch einfach mit.
Und für Vielflieger, es ist ja egal, weil wenn du nicht in Deutschland gescannt wirst, dann scannen die dich, keine Ahnung, wahrscheinlich beim Betreten des Flughafens auf der US-Seite sowieso nochmal, was sie machen sie immer, glaube ich.
Echt? Oder? Wirst du nochmal gescannt? Ich glaube, nein.
War jemand von euch schon mal in so einem Scanner drin?
Nee, du wirst nicht nochmal gescannt.
Stimmt, einfach. Nee, ja, das machen sie dann.
Ja, weil du brauchst es ja auch nicht mehr.
Ja, aber
wenn du umsteigst, dann musst du nochmal.
Ja, wenn du umsteigst, wenn du auf einem blöden Flughafen bist eventuell und wenn sie vielleicht in Deutschland nichts mehr haben, bevor du dann in die Security Zone quasi reingehst, vielleicht machen das dann ja auch noch.
Einfach nochmal scannen,
bam. Einfach mal, dass sie wissen, was hier so los ist. Du kannst ja sonst eine Bombe auf den Flughafen bringen, die du die ganze Zeit im Flugzeug schon hattest oder so.
Ja, genau. Das kann dir alles sein.
Alles
passiert. Man kann sich ja nie sicher sein. Vielleicht hast du die auch aus diesen keine Ahnung, aus dem Kondomautomaten gezogen oder so, wer weiß.
Richtig.
Alles möglich.
Zahnbürstenautomaten am Flughafen, seine Bombe umfunktioniert und schmuggelt sie nun in deine Hose.
Ja, und sie werden es rausfinden.
Genau. Nee, ich war das mal so ein Backscatter-Scanner. Theoretisch hast du ja auch die Möglichkeit, dich einfach befummeln zu lassen, aber ich habe das nie so gerafft, weil das irgendwie, stellen Sie sich mal hier rein und dann laufe ich so geradeaus weiter und so, wo bin ich ja eigentlich? Einfach mal so, machen Sie mal die Arme auch nicht so.
Oh, ach, fuck, nein,
bin ich schon wieder.
Mistding. War doch erst letztens in der Gasse.
Ja, nee, und nächstes Mal muss ich mir echt mal merken, weil ich bin immer sehr verwirrt und nach irgendwie 10 Stunden Flug auch sehr wach natürlich und auf der Höhe meiner Kräfte, aber dann lasse ich mich doch lieber mal befondeln.
Befondeln?
Befondeln?
Ich habe das gerade mal eingedeutscht.
Was ist ein Befondeln?
Weiß nicht, Fondling ist so. Wenn Sie mit dem, wie heißt es schön, mit dem Hand am Innenschenkel hochgehen, bis Sie auf Widerstand stoßen. Das ist der offizielle Passus,
glaube ich. Grapschen.
Richtig.
Ah, sehr so gut. Viel zum Thema.
Okay, so, sollen wir lieber wieder zu tollen Themen kommen?
Ja, zu diesen, also ich finde die Roboter...
Findest du das nicht gut?
Also ich finde ja diese Roboter cool, muss
also,
ich sagen.
Also Roboter und die dich kontrollieren. Die
Backscatter-Scanner. Hm. Ja, ja, ich meine, wenn du so ein... Dürfen dann Roboter auch mit dem Flugzeug fliegen?
Dürfen Roboter ein Flugzeug fliegen, ist die Frage.
Ja.
Was mit dem Autopilot, wenn der nicht mehr einsteigen darf?
Was ja, ist das nicht los? Schon Roboter? Oder ist das, reicht das noch nicht als Roboter? Der ist
eingebaut.
Ja, und? Scheißegal. Flugzeug kann ja auch ein Roboter sein, dann wird er so
Transformer. Ja, normalerweise haben sie so Unix-Mainframe oder so unten drin stecken, wo dann du schlechte Videos von abspielst oder so.
Ja, klar.
Keine Ahnung. Google Musik und will iTunes Konkurrenz machen. Bester Übergang, den ich jemals gemacht habe gerade.
Du hast wie, nur vorgelesen, was da steht.
Unglaublich.
Ja, ich weiß. Das ist doch mal effizient.
Das ist echt krass. Also,
benutzt jemand von euch Google Mist, Music?
Ich wollte es ausprobieren, ja, aber genau. Dann hat er gesagt, ja, du musst irgendwie Ami sein und dann wollte ich es mit Tor ausprobieren. Habe ich gemacht, aber dann wollte ich mich mit meinem Account einloggen und hat er gemeint, du musst aber in den USA sein.
Ich sag, okay, bei mir geht es total. Ich gehe auf music.google.com und dann wirst du innerhalb von Sekunden sehen, dass ich in Google Music drin bin.
Hey. Ja, warte mal, music.google, ich muss das mal auch ausprobieren.
Nachdem du dich da irgendwie reingeschmuggelt ja, hast,
ja,
natürlich.
Bin, ja, natürlich, also ich hätte mir noch einen anderen Account machen müssen, aber dann hätte ich...
Oh. Also ich finde Google Music yeah, sorry. So. Ja, ja.
Also zu mir sagt er, nee, das...
Ich ja, ja, das genau.
Oh, dann habe ich ein magisches System.
Nee, ich glaube, du hast einfach einen Ami-Account.
Hast du das nicht mal mit einer amerikanischen Kreditkarte oder so?
Nee, brauchst du keine Kreditkarte.
Nee, du brauchst einfach neu anmelden, rein. Aber dafür war ich dann zu faul.
Okay.
Und ich muss das mal mit einem
nee, auf jeden Fall will Google Music jetzt, ist es auch ein Music Shop, da kannst du jetzt hier oben draufklicken, dann steht da Shop und dann steht da, leider ist das gewünschte Dokument nicht in ihrem Land verfügbar. Ja. Also Google Music kann ich nach wie vor verwenden, der Music Store, der irgendwie auf market.android.com/music sich befindet, was schon ein bisschen komisch ist, hat leider nur eine sehr fragwürdige Fehlermeldung. Das ja. Nette ist bisher Google, du kannst deine ganze Musik da hochladen und dann hast du die online verfügbar im Browser. Qualität klingt recht anständig, wenn man sie so abspielt. Und er macht auch so schön mit Covers und...
Hast du einfach mal direkt für alle deine Musik gemacht?
Ich habe alle meine Musik irgendwie da hochgeladen.
Von deinem iTunes direkt?
Nö, von meinen
Where's?
Hier 3150 Songs.
Also klar, geendet. Alle gekauft, einzeln für einen Dollar.
Größtenteils sogar Mashups, die ich habe keine Ahnung, was
das ist. Achso, das heißt einfach ist. Nur freie Musik.
Ist alles freie
Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Auf jeden Fall funktioniert es halbwegs.
Klar, die hast du gekauft.
Jetzt gibt's halt noch einen Musikstore, ja. Der da vorhat, Sachen zu verkaufen. Ja,
wir haben
jetzt
iTunes, wir haben Amazon. Erstmal nach
paralysiert geguckt hast. Wie du auch erstmal nach paralysiert geguckt hast.
Ja, natürlich. Ich kann das ja nicht einfach...
Also iTunes, Amazon und Google. Oder? Mhm. Gibt's noch irgendwas Relevantes?
Ja, es gibt Musicload oder so.
Mhm. Und Napster, oder?
Relevant.
Napster gibt's doch.
Musicload ist gar nicht mal so... schlecht in Deutschland, glaube ich. Also was nett ist an Google Music ist halt, dass du das Ganze bei Google Plus teilen kannst. Der Nachteil ist, dass du es nur bei Google Plus teilen kannst. Bedeutet dann, wird Google Plus jetzt nicht nur Leute, die über Android reden und sagen, wie toll Google ist, sondern auch Leute, die sagen, welche Musik sie sich bei Google Music gekauft haben. Das wird also doch noch Google-zentristischer, ja, glaube ich.
Und diese ganzen Spiele, wo du jetzt sagen kannst, dass sie dir helfen sollen, irgendwie Mafiosi zu töten.
Ach so, richtig, das gibt's ja auch noch. Ja, nee, also ich finde es jetzt ist ganz nett, dass es noch so einen großen Player gibt und ich glaube auch, die können eventuell was im Content ein bisschen reißen, aber ich sag mal, auf Amazon gibt's schon ganz normal MP3s, die du da holen kannst, wenn du denn...
Ist so manchmal auch billiger als iTunes,
finde ich. Ja, gut, das sind irgendwie 30 Cent für ein Lied oder so, bla.
So, ich muss mich jetzt auch mal einloggen hier.
Richtig. Nee, auf jeden Fall möglich.
Ja, mehr Auswahl,
besser. Du hast natürlich wahrscheinlich, du hast dein Google Checkout wieder.
Das hier in Deutschland quasi nicht existent.
Checkout. Ach, der Markus hört zu.
Ja,
ja, also Google Music wirst du natürlich über Google Checkout zahlen, so wie normal. Dann kannst du deine Kreditkarte hinterlegen und ich weiß gar nicht, was Checkout noch bietet. Habt ihr schon mal mit Checkout irgendwie aus der Kreditkarte bezahlt? Bieten die so Bankeinzug?
Ich hab noch nie was
gemacht. Ich hab mal meinen Google Developer Account mit der Kreditkarte bezahlt, aber das war's auch.
Ja, also auch nur Kreditkarte.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall auch was, wo man dann nicht wieder irgendwie 12 unterschiedliche wilde Nummern angeben muss, sondern auch mal seine hinterlegten Kreditkartendaten da benutzen kann. Und ich gehe bei Google auch dann davon aus, das ist so der einzige Vorteil, den ich da sehe, dass Google nicht mein Passwort und meine Kreditkarte unverschlüsselt irgendwo in einer MySQL-Datenbank speichert, die dann über irgendeine SQL-Injection ausgelesen werden kann. Das ist ja, ich habe bei Musicload zum Beispiel, da habe ich schon so ein bisschen das... ich würde da nicht meine Zahlungsdaten hinterlegen wollen. Weil
Musicload gehört mittlerweile der Deutschen Telekom, oder?
Ja, wie gesagt, ich würde da nicht meine Zahlungsdaten hinterlegen sondern lieber so für große Firmen, die auch was mit Sicherheit zu tun haben.
Zum Beispiel Sony,
Also sie sind ja dafür
große Firmen, die was mit Sicherheit zu tun haben.
Ja, so coole große Firmen, nicht so große Firmen, die
Müll herstellen. Keine von den großen Firmen hat irgendwas mit Sicherheit zu tun, das ist ja gerade das Problem.
Ja, Amazon und Google haben, glaube ich, wenig Sicherheitslücken im Normalfall.
Ja, aber die haben aber auch nichts mit Sicherheit zu tun, das ist ja das Problem.
Ach, ich würde sagen so, Amazon muss schon sehr viel Sicherheit einsetzen, wenn man da so bemerkt, dass die Unmengen an Geld einnehmen und umsetzen.
Quasi unendlich.
Passwörter, quasi unendlich viel Geld.
Ja, also wenn sie unendlich lange warten, haben sie unendlich viel Geld, ganz einfach.
Richtig, Problem gelöst. Ja, auf jeden Fall gibt's, will Google Music da iTunes Konkurrenz machen.
Na gut, die müssen ja erstmal dann auch noch nach Deutschland richtig.
Und ja, also alles ist wie Amazon MP3, ist nur
nicht schlechter. Amazon.
Also du kannst Amazon kannst du ja schon auf dem Android kaufen. Also von daher wird Google dann selbst mit einer guten Integrierung nicht so sonderlich viel reißen können. Und ich wüsste nicht so, was da jetzt toll sein soll. Also du hast natürlich einen Vorteil, dass du von Google Music recht günstig Speicher bekommst. Also wenn du das ganze Zeug online haben willst und immer live streamen, wahrscheinlich ist es, wenn du es kaufst, ist dann wahrscheinlich irgendwie in deinem Google-Zeug mit drin. Aber Google bietet ja auch irgendwie so, was waren das immer, 20 Gigabyte für $5 pro Jahr oder so. Also die Preise, die du bei Google für zusätzlichen Speicher zahlst, sind recht günstig. Gut, bei Amazon hast du dein Amazon Cloud Drive oder wie heißt
das gerade?
Was, Cloud Drive?
Ich glaube schon. Jedenfalls da hast irgendwie du dann so unendlich viel für MP3s.
Ja, da hast du dann immer, ich denke,
wenn du sie kaufst,
glaube ich. Also ich glaube, keiner verlangt, glaube Geld für Sachen, die du kaufst. Also auch die iCloud-Geschichte bei Apple, kannst du einfach dein Zeug hochladen.
Ja.
Ja, bei iCloud ist das nochmal was anderes. Da musst du tatsächlich dafür bezahlen, wenn du deine eigene Musik quasi da hochschieben willst.
Ja, aber wenn du was kaufst, dann musst du nichts zahlen für den Platz.
Ja, wobei du schiebst ja deine Musik auch nicht hoch, sondern du lässt die lokal irgendwie matchen und dann kannst du das von deren.
Nee, du kannst ja auch einfach kaufen bei iTunes. Und dann hast du es auch so.
Dann ist das auch automatisch in diesem iCloud-Dingens drin.
So
hat ich habe das noch nicht ausprobiert, keine Ahnung.
Ich weiß, dass er automatisch auf allen möglichen Geräten runterladen, wenn du eins gekauft hast. Ja, das ist ja auch egal im Grunde. Das war ja so an Nachrichten, was da nicht
Fall
in Deutschland verfügbar.
Und mit Musik tut sich auf jeden Fall einiges. Und,
sehr gut. Und, ja.
Okay, aber auch bei Android tut sich einiges, denn der Quellcode ist da.
Yay! Und auch der von Honeycomb.
Ja, genau. Sie haben ja immer gesagt, okay, wir
genau, wir releasen den irgendwann so
ein
Jahr später.
Ja, wir releasen halt den nicht, weil sie Angst haben, dass die Leute ihn benutzen.
Richtig. Da kommt noch was Besseres. Wir geben es mal noch nicht raus. Gibt es
eine vernünftige Begründung, warum die dann released
haben? Wahrscheinlich ja scheiße ist.
Also ja, vermutlich. Die müssen jetzt erstmal ein Jahr lang aufräumen.
Ja, also das ist ja wieder der, das alles vereinheitlicht, war das so? Android 4 vereinheitlicht?
Ja, Android 4, aber Honeycomb ist Android 3 für Tablets.
Ja, genau. Und Android 3, weil es da diesen Split halt gab, wollte
ach so, du meinst,
Google
denn nicht,
ist
nicht, dass da einer was committed auf den fork, den sie eh nicht vorhaben, weiter fortzusetzen,
genau,
sondern nur so für Motorola kurz rausgeklatscht haben.
Ja, da kann doch aber von außen eh keiner was committen.
Nee, das Problem war, dass sie gedacht haben, dass die Leute es dann benutzen oder die Hersteller es benutzen, obwohl es einfach nicht weitergemacht wird.
Okay. Ja, wahrscheinlich, also ich denke schon, das war halt so, weil irgendwie Apple hat das iPad rausgebracht und dann hieß es so, wir müssen jetzt unbedingt auch mal was rausbringen. Dann haben sie halt für Motorola, so Motorola sagt, ich brauche ein Tablet. Und dann hat Google halt wahrscheinlich auch gesagt, ja, wir machen mal was ein bisschen besser aussieht als der Standard-Ramsch. Und
jetzt haben sie es vereinheitlicht.
Jetzt haben sie es gut gemacht, nehme ich mal an. Und jetzt kannst du aber beide holen. Und ich wüsste nicht, wer sich dann noch die 3er-Version holen würde, wenn die 4er schon da ist.
Deswegen haben sie einfach mitgebracht, weil keiner würde es machen.
Richtig.
In der Hoffnung. Und aber es gibt ja immer noch chinesische Hersteller, die es garantiert dann für dich
tun. Richtig, natürlich.
Das kein ist Problem.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall ist Android wieder Open Source, so mehr als vorher.
Ja. Also quasi jetzt wieder geworden.
Richtig.
Nachdem sich so alle mokiert haben, dass sie es ja nicht gemacht haben die ganze Zeit und voll evil sind.
Ja, sie sind
und
auch evil.
Und den Source Code zurückhalten, weil sie irgendwie nicht wollen, dass die Open Source Community diese Software benutzt oder so. War das nicht so?
Es ist auch nicht, also wenn man schon sagt, man ist hier Open Source und man will die ganzen Leute anlocken, dann sollte man es halt auch richtig machen und nicht irgendwie.
Ja, wäre schon gut. Wobei sonst sie jetzt
fängt man sich halt die Schläge ein, da muss man sich nicht wundern. Ich habe heute gelesen.
Ich glaube, die können das vertragen, die sind einfach so riesengroß. Das ist wie als wenn du einen richtig dicken Typ schlägst, weißt du. Das merkt er halt einfach.
Das juckt an einer Stelle dann.
Ja, das juckt an einer Stelle, genau.
Auf diesem Panda-Dingsbums-Board läuft Android 4.0 auch, oder was habe ich gesagt?
Panda-Board?
Panda-Board.
Das Panda-Board gibt es auch, ja.
Ja, aber ob da Android läuft? Ich weiß nicht. Ja.
Also ich habe schon einen Kumpel von mir, der
hat... Ja, das ist ja eh quasi ein Telefon.
Tut es.
Also ein Kumpel von mir hat mal Android 2 irgendwas auf dem Beagleboard zum Laufen gekriegt, also müsste das auch auf
dem Pandaboard laufen. Ja, also das Beagleboard ist ja quasi auch nur ein Telefon.
Ja, also offiziell Android 4.0 und Pandaboard. Ja,
genau.
RAM irgendwie jetzt Pandaboard kannst du hier nicht kaufen, das ist einfach unmöglich, es ist einfach immer ausverkauft. Egal.
Ja, und du kannst es dann bei irgendwelchen chinesischen Herstellern direkt ordern und dann sagen sie, bitte... Keine Ahnung, ganz komisch.
Bitte deine Seele verkaufen.
Ja, ist dann irgendwie so, die Bestellformulare sind sehr, sehr, sehr komisch.
Ja.
Naja, schade.
Ja. Und sogar in den USA kriegst du es nicht anständig, ja. Mhm. Das ist schon doof.
Ja. Aber ganz nah auf den großen Releases.
Ja.
So, jQuery Mobile ist auch 1.0.
Ja.
Flighty, go.
Das ist jetzt komplett mal auf 1.0 fertig. Also die haben...
Sind jetzt fertig?
Ja, mit der 1.0.
Oh, oh, Potential XSS auf Golem.
Also die haben ja quasi schon seit über einem Jahr, arbeiten die quasi an diesem Release. Die haben im Oktober 2010...
Was ist es denn?
...mit der Alpha-Version angefangen, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. jQuery kennt man, das ist eigentlich so einen, wie der Name schon sagt, eine JavaScript-API, die einem das Zugreifen auf DOM-Elemente im Browser erleichtert, normalerweise. Und darum halt auch jQuery, weil da kann man halt das DOM queryen quasi. Und dafür gab es schon eine Weile lang jQuery UI, was dann so ein Add-on für jQuery war, mit dem man mit CSS und JavaScript-Bibliotheken schöne dynamische UIs bauen konnte. Und das Ganze haben sie jetzt mit jQuery Mobile ebenfalls auch für mobile Endgeräte gemacht. Und das sieht dann quasi so aus, dass man da jede Menge webbasierte User-Interfaces oder beziehungsweise User-Interface-Elemente hat, die man dann zu einer schönen Applikation zusammenstecken kann und die kann man dann halt auf seinem Mobilgerät entweder als mobile Webseite oder als Applikation, die in zum Beispiel in einem PhoneGap-Container läuft oder sowas, ausführen.
Also jQuery Mobile macht auch dieses quasi die Styles der Buttons.
Ja, ja, das ist vor allem so. UI. Also das setzt auf jQuery als Standard-Komponente quasi auf.
Für so Effekte oder einfach nur als, oder ist das ein Plugin für jQuery? Oder?
Es ist ein Plugin für jQuery. Naja, Plugin ist schwer zu sagen. Also es ist eigentlich ein Satz von JavaScript und CSS. Das macht Animationen, damit kann man Übergänge programmieren, damit kann man sowas wie Buttons oder Listen oder sowas zusammenstecken. Und das benutzt halt im Hintergrund dafür jQuery. Mhm. Also vergleichbar mit jQuery UI zum Beispiel.
Richtig. Und aber jQuery Mobile war immer so ein bisschen, die haben nicht versucht, so device-spezifisch was zu machen. PhoneGap macht ja so, dass du auf iOS sieht es aus wie iOS, auf Android sieht es aus wie Android. Oder war es andersrum?
PhoneGap ist was ganz anderes. PhoneGap ist quasi ein Container. Da kannst du eine Webanwendung reinwerfen, also HTML, CSS, JavaScript. Und PhoneGap bietet dir dafür JavaScript-APIs, um auf native Eigenschaften von deinem Telefon zuzugreifen.
Richtig, Blödsinn. Ich habe JQ Touch gemeint. Das war, genau.
Ja, JQ Touch, das war sowas Ähnliches, aber nicht von den jQuery-Leuten. Und das kommt jetzt halt vom jQuery-Projekt selber. Was du vielleicht auch gemeint haben könntest, wäre dieses Accelerator Titanium, was auch in JavaScript programmiert wird, aber dann native API, also native Anwendungen später hinten rausfallen.
Genau, aber da war es irgendwie kann mich noch erinnern, jQuery Mobile und JQ Touch war der Unterschied, dass der eine einfach so generisch sieht aus wie eine Mobilanwendung, aber wird dann nicht aussehen wie Android oder iPhone, sondern so ein bisschen iPhone-artig im Normalfall. Und das andere, in dem Fall dann jQuery Mobile.
Also jQuery Mobile hat ein eigenes Look and Feel.
Hat ein eigenes, okay.
Das lässt sich aber auch sehr stark anpassen. Die haben sehr ausgebauten Support für Themes mittlerweile.
Genau, aber wenn man wirklich, also damit kannst du eine Webseite sehr gut auf Mobilgeräten zugänglich machen, aber du kannst sie nicht aussehen lassen wie eine, also nicht einfach aussehen lassen wie eine native Anwendung.
Ja, also
da brauchst dann schon
ich habe da auch mal in dem Bereich gearbeitet, wo es so um so Cross-Plattform-Anwendung geht. Und das ist halt auch echt schwierig, wenn man da das auf jedem Endgerät nativ aussehen lassen will, weil die halt alle komplett andere UI-Konzepte haben und das dann irgendwann mit den APIs, die man da dafür bauen muss, nicht mehr funktioniert. Hm. Also das ist ja nicht nur, dass irgendwie zum Beispiel auf Android die Tabs oben sind normalerweise, im iPhone unten, wenn man so Tabbed-Views hat, sondern dass die sich auch komplett anders verhalten. Und also die jQuery-Leute sind dann halt den pragmatischen Weg gegangen und haben dann halt gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Look and Feel, erlauben dann Theming Und dann sieht man halt, okay, das ist jetzt eine Web-Applikation. Das sieht nicht nativ aus, aber dafür sieht es halt überall gleich aus.
Ja.
Und dafür hat man halt dann quasi über die Plattform hinweg ein konsistentes User-Interface.
Und dann halt jetzt auch auf 1.0, das Ganze.
Genau, sind auch jetzt irgendwie laut Benchmarks super viel schneller geworden und besser und unterstützen eine Unzahl von
Benchmarks?
Eine Unzahl von
Sie können einfach alle Benchmarks.
Plattformen, auf denen sie laufen. Also ich meine, das ist ja nicht ganz trivial, auf den ganzen mobilen Browsern, die jetzt nicht unbedingt WebKit sind, da alles sauber zu rendern, sodass es überall gleich aussieht.
Ja, aber ich finde auch mobile Browser, die nicht WebKit sind, haben es
Ja, aber die haben da halt also nicht nur iOS und Android drin, sondern da haben sie irgendwie
Bada. Windows Phone?
Windows Phone haben sie drin, Palm WebOS, Symbian, Migo und BlackBerry. Oh, und BlackBerry super. Ist schon, also ich vermute mal, das sind eher so die neueren Versionen, die mittlerweile einen WebKit-Browser drin haben, weil ich habe das mal auf so einem älteren BlackBerry-Gerät probiert, so moderne HTML5-Anwendungen laufen zu lassen. Und die beste Wahl, das zu tun, war tatsächlich von BlackBerry einen Compiler zu nehmen, der das JavaScript wiederum in Java Bytecode kompiliert und das dann quasi als Java-Anwendung lokal auf dem Teil ausführt.
Das klingt doch nach Spaß.
Nee.
Das klingt genau richtig.
Also das ist einfach nur falsch.
Das klingt Enterprise.
Ja.
Super BlackBerry Enterprise.
Wer auch noch 1.0 wurde, die ThinkUp-App. Das ist allein schon vom Wortklang her. Einfach?
Nee, ThinkUp-App.
Nee, ThinkUp-App.
ThinkUp.
Da.
Was macht die denn?
Die archiviert dich quasi, dein soziales Ich. Also die kann einige ganz coole Sachen. Ist ein PHP MySQL-Geschichte. Und die kann zum Beispiel dein Twitter, Facebook, Google Plus History archivieren. Bedeutet, wenn Twitter hat ja theoretisch eine Suche, aber ich bin sicher, wenn irgendein Post von dir älter als 12 Sekunden ist, verwerfen die den. Oder, keine Ahnung, vielleicht 7 Wochen oder so. Also das ist ja bei Twitter immer so eine Sache, ob du dein altes Zeug noch bekommst. Und gerade wenn du irgendwann mal so 20.000 Tweets abgesetzt hast, dann wäre das doch ganz nett, wenn du die auch selber irgendwie besitzen würdest. Und ThinkUp hilft dir dann, deine Sachen zu archivieren. Also wie gesagt, Twitter, Facebook, Google+. Du kannst über Sachen suchen. Du kannst zum Beispiel tracken, wie sich deine Followerzahlen verhalten, wenn du da mal ein bisschen Statistiken sehen willst, wie viele Leute dir folgen und wie das fluktuiert. Du kannst das Ganze exportieren aus der App raus in irgendwie ein CSV oder so.
Spreadsheet,
Excel. Richtig, einfach kannst dann für deine Marketing-Leute in Excel. Ja,
aber musst aufpassen, dass du nicht über 65.000 Zeilen
kannst. Richtig, das ist dann natürlich ein Problem. Ist schön mit 8.414 Tests versehen, also ist testgetrieben entwickelt, das ist auch schon mal schön. Und bietet dir halt auch so nette Visualisierungen, wo kommen meine Follower auf der Welt her und das kannst du selber auf den Server klatschen und der saugt dann einfach deine ganzen Tweets auf deinen eigenen Server.
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, aber da gab es auch von dem Menschen, der Jabba erfunden hat, also XMPP, Jeremy, Nachname habe ich vergessen, da gab es doch auch mal dieses Locker-Project.
Oh, ja, richtig.
Das hat was Ähnliches gemacht. Also ich bin da irgendwie mal drauf gestoßen, weil ich mitbekommen habe, dass die mal eine HTTP-Bibliothek für Node von mir verwendet hatten. Haben die, glaube ich, wieder durch was anderes ersetzt. Keine Ahnung. Ist in Node geschrieben und macht quasi was Ähnliches. Man kann da so Plugins schreiben, die dann die Mails, die persönlichen Bookmarks bei Google, den Twitter-Account, den Facebook-Account und so weiter aggregieren und dann kann man dagegen eine RESTful API quasi programmieren und kann da die Daten irgendwie aufbereiten und damit irgendwas
machen. Das ist eine sehr schreckliche Homepage von diesem Locker-Project. Also ich schaue jetzt da schon Ewigkeiten drauf, aber ich weiß immer nicht, um was es geht.
Guck dir den GitHub-Account an, da steht es in der README ein
bisschen. A locker gives people ownership over their personal data and clear control over how it's protected and shared. Das ist so ein Satz, der gar nichts aussagt. Der
einfach auch nicht stimmt.
Providing flexible APIs for access to that data. Lockers are a powerful way for developers to build applications. Ja, super, sagt nichts aus.
Nee, der lügt ja auch, weil sie geben dir nicht irgendwie über deine ganze Information. Sie geben dir
ja die Möglichkeit, deine Daten aus anderen Sachen rauszuziehen.
Selber. Und damit das ist aber nicht rauszuziehen, sondern bloß rauszulesen.
Ja.
Und die sind da immer noch drin.
Das ist
und sie sind in 1000 Millionen Backups von allen Kisten, wo du jemals drauf warst.
Genau, aber mit ThinkUp kannst du dir dann quasi auch eigene Backups machen.
Also ThinkUp ist toller.
ThinkUp, also ich finde es nicht schlecht. Der kann auch irgendwie dann so, wenn du nur ein bisschen browsen willst, kannst du Links und Fotos, die irgendwie oder deine Favorites von deinen Tweets, das kannst du da alles irgendwie reinsaugen und dann hast du am Ende das Ganze in der MySQL-Datenbank rumliegen und es gehört dir und du kannst es liebhaben und dir einem regnerischen Sonntag zu Herzen nehmen.
Ja, und Wein, was, wenn du siehst, was die alle über dich wissen.
Ja, und so 1,3 MB, also von der Größe her ist das eine anständige.
Ich glaube, Größe ist kein Problem mehr von egal welchem Projekt.
Nee, es ist nur von, also ich finde 1,3 MB klingt nach nicht so extrem viel Code.
1,3 MB Source Code ist schon ganz schön viel.
Ach, Pillepalle, da sind Bilder drin.
Genau, da sind Bilder von Source Code
drin. Wir OCR und dann hast du wieder 12
genau, Kilobyte. Die Bilder vom Source Code.
Ja.
Dann habe ich noch eine ganz traurige Nachricht für euch.
Schon wieder einer gestorben.
Bind ist kaputt.
Nein, Bind, schon wieder kaputt.
Gibt es eigentlich irgendeine Zeit, in der Bind nicht kaputt war? Also Felix hat ja schon mal die Verschwörungstheorie aufgestellt, dass diese Regel, dass man Root-Rechte braucht, um Ports unter 1024 zu öffnen, ja nur von faulen Admins erfunden wurde, damit sie ihre Kisten wieder ownen können, wenn sie das Passwort vergessen haben.
Ja, natürlich,
haben.
Das ist die einzige Möglichkeit, weil alles andere macht keinen Sinn.
Und dafür ist ja dann Bind gut, weil Bind läuft halt dementsprechend.
Mhm. Ja, genau.
Was war DNS? 53?
53,
ja. 53
ja, genau. Und da braucht man halt Root-Rechte.
Und je tiefer, desto anfälliger. Zum Beispiel auf
Port 2. Port 1 zum Beispiel. Ja,
also ja. Auf Port 2, 3. Also da laufen so Chargen und der Time Demon Finger und Echo.
Niedrig,
und
oder?
Echo und sowas. Da sind so die ganzen super interessanten ja. Sachen. Und je tiefer, desto besser.
Genau, Port 1 ist eine offene Telnet-Session einfach. Standardmäßig auf
Root pipe der kann raus. Kann schon nicht abschalten.
Ja. Nee. Und du kannst dich drauf weiß connecten aber, und sagen, dass auch eine Root-Shell sein
genau. Weiß SSH aber sein keiner deswegen.
Genau. Also ja, und es kann auch SSH werden, damit du da auch durchtun kannst.
Richtig. Aber das bitte nicht weiter sagen. Ne? Das ist Internetgeheimnis.
Das Internetgeheimnis. Port 1.
Ja, gut, dass wir ja auch nicht live podcasten, deswegen bleibt
was
unter uns.
Live?
Real-Time-Podcast. So schlimm ist es aber jetzt mit dem Bind nicht. Der stürzt halt ab.
Der stürzt halt ab, der verreckt einfach.
Ja gut, ich meine, so ein Absturz ist halt der erste Ansatz, da mehr zu machen. Also ich meine, wenn man den zum Abstürzen bringt, da kann man mit einem schick ausgeführten Attacke da vielleicht auch mehr mitmachen.
Ja, also wie es jetzt gerade aussieht, er versucht da rekursive Sachen zu resolven und dann verreckt halt dabei dann irgendwann. Und das war's.
So, irgendwie so CNAME Redirect auf.
Genau, also es, er sagt dann, insist not DNSR dataset is associated SIGR dataset. Und dann verreckt er in der Assertion. Also es ist nicht so, dass er mit einem Segfault verreckt oder so, sondern er verreckt an der Assertion.
Ach ja, okay, dann stirbt er kontrolliert, das ist doch mal
stirbt was. Stirbt er kontrolliert, ist halt immer noch tot.
Also und er gab's, schießt sich quasi selber in den Kopf.
Ja, aber es ist besser, als wenn er verreckt, würde ich sagen. Also, und zwar übel verreckt.
Ja, also besser kontrolliert als unkontrolliert.
Genau. Unkontrolliert verrecken ist blöd.
Ja,
wie, da haben wir es ja schon und wieder mit dem Toten der Woche.
wieder ein Toter. Oh aber es gibt Patches und.
Klar, es gibt immer Patches. Also, aber es gibt auch Leute, die nicht patchen. Von daher ist das vollkommen okay.
Ja, aber in Debian und sowas ist es schon drin. Also ich habe die Updates heute schon gemacht.
Klar. Und dann kommen die Enterprises wieder, die diesen Patches mal testen müssen.
Du benutzt Bind?
Ja, natürlich.
Warum?
Weil es geht.
Ja. Da gibt es auch Alternativen, die toller sind und nicht dauernd kaputt gehen. Aber egal.
Ach, ja. Das geht einfach so oft kaputt, weil es das Internet benutzt. Und genau. Zwar das komplette Internet.
Weil das ist halt so ein Standard-Naming-Server.
Also es gibt auch sowas wie PowerDNS, das wird auch viel verwendet, aber es geht nicht dauernd kaputt.
Ja, weil es nicht so viel benutzt wird. Ganz einfach. Das ist so wie mit Windows, was ja auch ständig kaputt geht.
Aber es gibt zum Beispiel DJB-DNS, das ist noch nie kaputt gegangen. Also es hat bis der hat sogar irgendwie
das funktioniert
Kopfgeld auf seine Bugs ausgesetzt,
DJ ja, Bernstein. Das ist genauso wie
kann der
Q-Mail, ne?
Ha? Ja, das ist vom selben Menschen. Also der hat auch Q-Mail geschrieben und andere Sachen. Ja. Der kennt sich damit aus. Das war der Mensch mit dem Elliptic Curve-Gedöns auf dem Kongress, der den Vortrag gehalten hat.
Okay, und in was ist das geschrieben?
In C.
Sehr gut.
Aber ich glaube, das ist auch der einzige Mensch, der irgendwie fehlerfreien C-Code produzieren kann. Mhm. Auf der ganzen Welt.
Sehr schön.
Kann der auch dieses rekursive Resolven-Kram?
Stimmt,
oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, der kann das nicht. Nee, bestimmt kann der es voll gut und das ist einfach tausendmal besser und alle sollen
das. Ich betreibe keine DNS, aber eigentlich habe ich ja keine Ahnung, von was ich erzähle, aber das ist ja in den Kommentaren auch schon aufgetaucht.
Genau, deswegen sind wir auch hier, damit wir uns gegenseitig klug machen.
Genau, eigentlich sind wir ja mehr oder weniger die Selbsthilfegruppe, die das
sich einfach jede Woche trifft, um ihre Probleme zu reden.
Genau.
Und
deine Probleme kommen gleich auch noch.
Um sich von anderen Leuten erklären zu lassen, wie Sachen so funktionieren.
Ja genau, vielleicht lernt ja jemand, der dazuhört, noch was dabei.
Nee, wenn wir es geht darum, dass wir was lernen.
Okay. Wie hört jemand zu?
Also primär geht es ja darum, dass wir was lernen.
Ja.
Genau, da sind wir uns einig.
Genau, deswegen können wir auch ganz viel Scheiße labern die ganze Zeit.
Deswegen brauchen wir auch Hörer, die uns korrigieren. Genau. Also wenn ihr noch nicht im Chat seid, könnt ihr auch noch dazukommen und uns die ganze Zeit jetzt
korrigieren. Und wir werden es ignorieren.
Gekonnt.
IRC Freenode.net Channel Raute Radiotux nur nochmal so gesagt, wenn ihr noch
genau,
nicht drin seid.
Genau, auf rtt.piratenpad.de/11.
Sind wir gerade, genau, da ist,
ja,
da, ist kann man, da kann man zugucken, wie wir live diesen Piraten...
Da kann man auch chatten.
Ah, nee, lieber IRC-Chat nehmen.
Es wäre cool, wenn man dann den IRC-Channel anbinden könnte.
Ja.
Fände ich.
Ja.
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 Aber ja. Oh,
ja, also, da gibt es ja auch so IRC-Cut, was dann einfach bloß in den IRC cuttet, was ich ziemlich cool finde, was ich vielleicht irgendwann später mal pluggen werde.
Okay. Sehr gut. Dann, was ist jetzt noch mit den Passwörtern? Wir hatten doch schon so viele kaputte Passwörter.
Echt? Hatten wir das? Wollten wir das schon wieder?
Es gibt nie genug kaputte Passwörter.
Ach so, ja, nee, das war auch bloß Bind. Das ging darum, wenn Leute ihre Root-Passwörter wieder mal vergessen.
Ach so.
Aber es geht ja nicht, ist ja nur ein DOS.
Genau, ist ja nur ein DOS, ist ja kein Problem. Und das ganze Internet benutzt es ja nur. Und in dem Diary von dem IC stand auch schon drin, dass sie... ein paar Unis und Schulen angegriffen wurden und ein bisschen anderer Kram, halt alles so unwichtiges Zeug.
Ja, schon. Ich bin auch sicher, auf so vielen Heimroutern läuft irgendwo ein
12 Jahre Bind. Ich meine ja auch, die ganzen Universitäten ist halt so, dass sie irgendwie 1000 Leute haben, die auch Spaß an Technik haben, möglicherweise.
Und dann Pech einfach mal.
Und dann einfach Pech und dann probieren sie es aus und dann merken sie, oh shit, ich nehme lieber den Google, Dennis.
Richtig, dann sind sie nämlich die Einzigen, die dicke Uni-Verbindung noch benutzen können, weil sie einen eigenen DNS-Server eingetragen haben.
Und dann können
haben.
Sie einfach das komplette Internet runterladen in 2 Sekunden.
Richtig.
Das ist so genau. Gut.
Verschwörungstheorie.
Das ist keine Verschwörungstheorie, das funktioniert.
Nee, dann siehst du die dicken Daten über die Leitung kommen, siehst du so einen roten Punkt auf dich zuflitzen, weil die sich so aneinander reiben, weil so viele Daten auf einmal sind.
Klar.
Und dann gehst du rein und dann explodiert dein Notebook.
Und ja, das ist nicht, aber die kommen über WLAN, dann siehst du diese roten Punkte.
Es ist ja, wenn das allgemein als Kugelblitz bezeichnet wird, das sind ja. Diese WLAN-Daten, die sie einfach auf
die Einzelnen. In Wirklichkeit ist es bloß einer, der einfach unendlich viel WLAN gerade hat.
Auf jeden Fall.
Richtig.
Oh Gott.
Apropos unendlich viel Daten. BitTorrent hat jetzt verteiltes Peer-to-Peer-Livestreaming gestartet.
Das heißt, man kann sich sein Porn jetzt auch über Peer-to-Peer streamen lassen.
Richtig, du kannst, während du deine Internetpornografie schaust, noch was Soziales dabei tun.
Wir haben noch gar nicht über dieses Gesetz geredet, über dieses kein Streaming von irgendwie Copyright-Material.
Ach, was bei den Amis.
Akta, ja, ja, das ist wenn nee, das bei den Amis ist, ist ja quasi bei uns dann.
Felony, also wenn du so Sports-Events broadcastest, ist das jetzt eine Felony.
Ja.
Also keine...
also es ist keine Strafe,
wie
also
ist keine Straftat. Keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.
Ja, und zwar bis zu fünf Jahre.
Ja, die sind da recht hart drauf, die Amis.
Und das ist aber alles, was copyrighted ist, das ist ja ganz cool.
Ja, bei denen ist halt viel so Football und Zeug. Bei uns ist, ich glaube, Fußball schaut, kann man im Internet anschauen auf Streams, ich weiß es nicht, ich mach's nicht, aber.
Ja, nee, es geht wirklich um alles. Zum Beispiel, wenn du irgendwie so ein Musikvideo zeigst und dann ist es gecopyrighted, dann bist du gefuckt. Und zwar mit 5 Jahren.
Das heißt, sie schalten jetzt YouTube blöd. Ab?
Nee, YouTube, also die Google und die ganzen anderen Firmen haben sich dagegen schon super hart gewehrt und haben gesagt, dass ihr seid doch ein paar fucking Idioten. Das geht nicht.
Ja, auf jeden Fall hat BitTorrent jetzt auch so was gestartet. Das ist irgendwie recht komisch. Also die haben nur so Ramsch und da steht eine, oh, das Livestreaming kommt in einem Tag 7 Stunden und 35 Minuten und dann kannst du irgendwie so ein Konzert von jemand anschauen, den ich noch nie gehört habe. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, das gibt's ja schon lange, so im asiatischen Raum ist dieses Sopcast immer recht beliebt. Sopcast ist eine schreckliche, schreckliche Software. Es ist irgendwie ein schrecklicher Windows-Client und ich glaube, genau. Das kannst du über Wine oder über Crossover auf Linux und Mac zum Laufen bringen. Und ist irgendwie, keine Ahnung, sopcast.org, glaube ich. Und die machen das auch schon Ewigkeit zu so Peer-to-Peer-Streaming. Und die machen das immer ganz lustig. Die haben irgendwie einen Client, der dann quasi den Stream auf deinen Rechner zur Verfügung stellt. Und dann laden sie einfach einen VLC, der sich dann auf diesen Port connectet, wo der Stream quasi reingebaut wird. Und
hinten durch die Brust ins Auge.
Ja, genau, aber wenn's es ist, also ich meine, Peer-to-Peer-Streaming ist jetzt wohl nicht so das Problem, also wenn diese hässliche Software das hinkriegt.
Warum streamt man über Peer-to-Peer? Also,
dann kannst du HBO nicht anschauen.
Das ist cool. Also, HBO ist cool.
Ja, Asiaten haben also irgendwie diese, wie heißen sie?
Die stehen einfach auf HBO.
CCTV 1, 2, 3, 4, da kommen manchmal Fußballübertragungen, wo die Chinesen dann halt irgendwie Champions League oder so schauen. Und dann kannst du mit chinesischem Kommentar auch Champions League gratis schauen. Weil es bei denen irgendwie Gott weiß wie. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist eigentlich ja nichts Neues. Das gibt's schon ewig ins Hopcast. Ist wohl auch recht weit verbreitet im asiatischen Raum.
Okay.
Und,
aber es gibt jetzt auch von BitTorrent irgendwie dieses BitTorrent Live. Wo kann man sich auch runterladen? Also es scheint nochmal ein extra klein zu sein. Irgendwie. Also er hat jetzt hier gesagt, er lädt jetzt BitTorrent Live Target Set runter. Keine Ahnung,
was man da. Und dann wird es erst entschlüsselt, wenn es soweit ist, oder was?
Genau. We require Flash Player Version 11. Oh, tot. Eindeutig.
Ja, nee, also es ist irgendwie, es sieht nicht so, also du kannst da auch nicht selber streamen und das ist halt auch so eine, ich weiß nicht, die BitTorrent ist jetzt ja auch irgendwie so gekauft worden von irgendjemand neulich, glaube ich, ne?
Echt?
Ja, ja, also der, wie hieß er, Bram irgendwas. Also die haben doch erstmal uTorrent gekauft und dann habe ich gedacht, BitTorrent wurde auch irgendwie...
Also Wikipedia... Es
könnte auch sein, dass ich mich da total verrafft habe und die haben nur uTorrent gekauft und das habe ich in Erinnerung. Private
Company, Key People, Headquarters...
Nee, dann war es wahrscheinlich echt, dass die uTorrent gekauft haben oder MuTorrent heißt ja theoretisch.
MuTorrent.
Ja. Kann man halt bloß so schlecht schreiben.
Immer. As well as ongoing development of uTorrent and BitTorrent mainline.
Ja, also der Bram Cohen ist immer noch der...
In...
Der Mann.
Genau. Ganz kurz noch, worüber ich geredet habe, war der Stop Online Piracy Act, SOPA. Kritiker, schlimmere Zensur als in China und Befürworter, ohne SOPA bricht das Urheberrecht zusammen. dann nehmen wir doch beides.
Ja, richtig. Also SOPA, die Amis, die bauen sich dann die Big Firewall of America und
genau.
Ja, gut.
Ist ja, aber ich meine, die Voraussicht, ohne SOPA bricht das Urheberrecht zusammen, hört sich gar nicht so schlecht an.
Ja, also ich hätte da jetzt auch gar nicht. Also, ich
hätte da nicht so das Problem.
Ich krieg mein Zeug. Punkt. Ja.
Genau, also das ist in den USA gerade ein Riesending. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir es mal ansprechen.
Ja, ist ja auch, wenn du irgendwie auf Diaspora haben sie es oben drin.
Genau, dann hast Diaspora, du diese.
Da haben sie erstmal hier der Kerl ist tot und dann gibt es aber auch oben in Diaspora irgendwie Stop Censorship.
Genau, Stop Censorship und das haben auch
Mozilla von zum Beispiel.
Mozilla, genau.
Ja, auf Reddit war es auch irgendwie recht weit oben und da hat halt auch wieder jemand nicht aufgepasst und irgend keine Ahnung, MPAA oder sonst wer hat da irgendwas gelobbyt, dass da dieses Gesetz doch bitte...
Ja, klar. Ja. Naja, gut, das ist, wie gesagt,
und das ist der
selbe, was mit ACTA ja auch passiert.
Ja, die sind ein bisschen härter sogar, die SOPA-Leute. Also die sind ganz,
ja.
ganz
Naja, gut, dass Amiland immer noch mal eine Weile schlimmer ist, aber in auf der ganzen Welt soll ja dieses ACTA eingeführt werden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Ja. Aber man muss schon sagen, das ist aber auch so, also ich finde diese ganze Streaming-Scheiße könnte zum Beispiel weggehen. Es ist ja nett, wenn sich die Nerds irgendwie ihre Filme irgendwo auf, keine Ahnung, über XDCC-Server im Irk holen. Aber dass da dann irgendwie jeder Idiot auf Kino XTO gehen kann und da irgendwie schlecht gerippte Filme in schlechten Flash-Streams schauen kann,
ja,
ist schon ein bisschen komisch.
Nee, also. Das ist okay, weil dann sehen bloß die Leute, die es halt nur Filme sehen wollen, sehen halt die schlechten Filme.
Ja,
und die XCC-Server bleiben dann halt frei.
Das war auch immer so ein bisschen das, was die in Anführungszeichen Szene, also die Leute, die das Zeug dann auf FTPs verteilt haben und so... Ja, dieses ganze, ich sag mal, etwas Verstecktere mit Release-Groups und sowas gemacht haben, die waren ja schon immer ein bisschen angepisst über die BitTorrent-Geschichten, dass dann die Szene-Release irgendwie nach BitTorrent kamen. Und BitTorrent, da musst du ja zumindest noch einen Client runterladen, eine Torrent-Seite finden, da draufklicken und raffen, was du machst. Und zumindest, selbst wenn du doof bist, trägst du zumindest ein bisschen zum Netzwerk bei. Aber diese Streaming-Geschichten, also mir geht es ein bisschen auf den Sack, dass jeder Idiot einfach nach Kino XTO, was damals in Deutschland halt das Große war,
ich hab gedacht, nur Kino TO, war das nicht so?
Ja, der wurde dann irgendwann eingestellt, dann kam Kino XTO oder diese ganze, das ist dann alles so scummy mit irgendwie 200 Werbebannern rechts und links und das sieht alles irgendwie aus wie Internetpornografie, nur dass wir da keine Pornos drin haben, sondern irgendwie Filme.
Ja.
Und ich finde, da machen halt Leute mit Geld einfach ohne Ende, was mir auf den Sack geht. Also die ganzen, normalerweise so die BitTorrent-Tracker oder die FTP-Leute, da macht keiner Geld mit irgendwas im Normalfall.
Ja, also die FTP-Kisten schon. Da gibt es in Ukraine und so gibt es ja so coole Sachen.
Genau, aber da kommen die Groups nicht her im Normalfall.
Ja, da sind aber die FTP-Server. Da gibt es relativ große, also da ist gerade erst einer aufgeflogen sogar. Die hatten irgendwie in ihrem Keller hatten sie irgendwie, keine Ahnung, 200 Computer mit irgendwie Terabyte Festplatten drin. Und das ist halt aufgeflogen und das war schon echt übel. Und das waren wirklich irgendwelche Kisten, die sie irgendwo gefunden haben. und halt die dicksten Festplatten einfach rein. Dann haben die irgendwie, ja,
nichts machen.
Und dann haben die das irgendwie per, ich glaube, du schickst eine SMS, so eine Premium-SMS und kriegst dann halt deinen Zugang frei.
Ja, sowas ist dann auch scheiße. Nee, aber ich meine so das originale Zeug, das ist halt so klein, das macht dann auch niemand was aus, aber ich finde dieses Streaming, also es ist Schwachsinn, dass sie dieses Sopa-Zeug da machen, weil das ist ja schon illegal. Ist ja nicht, dass es irgendwie vorher nicht illegal war und alle das machen konnten, sondern so Überrechtsverlebung, Verletzung. Die müssten halt einfach nur ein bisschen mehr Geld rein investieren, um dieses ganze Streaming-Scheißzeug zu machen.
Das ist US-Gebiet, da gibt es kein Urheberrecht, sondern da gibt es Copyright. Was ein Unterschied ist. Aber ja.
Ja.
Also Urheberrecht ist eine deutsche Sache.
Ja, zum gut. Großteil. Kannst wahrscheinlich 1:1 übersetzen, ist dann der
Titel Copyright oder ist es. 1:1 nicht. Also
was ist denn Unterschied zwischen
Urheberrecht? Urheberrecht kannst du zum Beispiel nie abgeben in Deutschland. Ja. Mhm. Also wenn du ein Werk geschaffen hast.
Du kannst nur die Verwertung abgeben, genau. Aber das Urheberrecht
behältst du immer. Also das Verwertungsrecht, ja.
Genau. Und
darum
da
das gibt's
Copyright
ja auch
ist ja dann quasi das
Verwertungsrecht. Da gibt es auch zigtausende Verwertungsrechte, je nachdem unterschiedliche. Fürs Internet gibt es eins. Und
was ist, wenn du das im Auftrag machst? Hast du dann immer noch Urheberrecht?
Ja, in Deutschland hast du immer Urheberrecht. An deinem eigenen Werk hast du immer Urheberrecht. Das kannst du nicht abtreten.
Und was bringt dir das Urheberrecht, wenn du kein Verwertungsrecht hast?
Du kannst dann sagen, das ist von dir.
Du kannst sagen, das ist von dir und du könntest auch sagen, du willst nicht, dass das in Umlauf gebracht wird.
Also du hast einen Vertrag unterschrieben, wo du ein Verwertungsrecht.
Dann könntest
also wenn du Urheberrecht hast, aber kein Verwertungsrecht mehr, dann kannst du eine Kasse anmachen.
Nee, du könntest immer noch sagen, du willst nicht mehr, dass es veröffentlicht wird.
Und dann sagen die, wir haben einen Vertrag und dann sagst du,
ups. Genau. Und dann, dann müsstest du halt irgendwas dafür bezahlen oder so. Aber zumindestens könntest du.
Oder die sagen einfach nein. Weil du hast den Vertrag unterzeichnet.
Die sagen ungefähr sowas.
Richtig. Die werden mit Mittelfinger in den Raum geworfen. Ja.
Genau, und dazu haben auch die Amis direkt mal den American Censorship Day ausgesprochen. 16. November 2011. Erster American Censorship Day. Also weil sie sich so hart darüber mokiert haben. Und zwar, wer genau? Electronic
Frontier Foundation,
die Free Software Foundation, Mozilla, Public Knowledge, Fight for the Future, PPF, Creative Commons, Wikimedia. Also eigentlich alle, die irgendwie auch Sachen frei im Internet haben.
Ja, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was die sich davon erhoffen, weil illegal ist es jetzt schon und
ja. Ja, nee, ich meine, das Problem ist halt, die haben mittlerweile noch, also die Verwertungsgesellschaften und die ganzen Lobbyverbände, die haben halt mittlerweile, die sind gerade im Untergehen, aber haben noch genug Geld und Einfluss, dass sie noch Schaden anrichten können und die sind jetzt halt gerade so
aber ich glaub,
auf dem verbrannte Erde-Trip und machen halt kaputt, was geht.
Aber das geht da nicht. Also dieses, dieser Sopa,
gerade Universal und
sie
so,
probieren's.
Ja. Die, also ich sehe nicht, wo Universal oder irgendwie Virgin Music oder so untergeht. Wieder lobbyen.
Aber EMI ist gerade zerschlagen worden, also.
Ja, aber es sind immer noch welche der meistverdiensten irgendwie Fortune 500 Firmen. Also untergehen ist glaube ich, ein bisschen anders.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist das scheiße, weil die, es ist schon illegal, aber sie kommen auf die Idee, komische Gesetze zu machen, dass sie das einfach.
Ja, das ist
das ist einfach das nächste Level, was sie da wollen. Das ist echt schon richtig übel, was da steht.
Ja, gut, das ist ja das auch, was mit ACTA und sowas kommt. Ja. Und da stand ja auch so Sachen drin, wenn du, ich weiß nicht, ob sie das rausgenommen haben. Three Strikes Law auch, aber auch wenn du zum Beispiel hier irgendwie in die Grenze passierst, dass sie mal gucken können, was auf deinem Rechner drauf ist, ob da nicht irgendwie, keine Ahnung,
probieren.
Ein paar, wow.
Ja.
Und was ist, wenn man sie nicht lässt? Also, wenn sie technisch dazu nicht in der Lage sind?
Ja, dann kommst du halt in Knast und Beugehaft. Mal gucken, wer den längeren Arm hat.
Ja, Israel macht schon.
Dürfen die das?
Dann also, ja, natürlich.
Ja,
natürlich.
Ja.
Ist ja gerade das Interessante.
Das ist natürlich echt blöd.
So. Ja. Mal gucken. Geh mal 2 Jahre in den Knast, ob du dann dein Passwort rausgibst oder nicht.
Ja. In England dürfen sie es, in Deutschland glaube ich nicht.
In Deutschland dürfen sie es nicht.
In Deutschland nicht, aber.
Naja, an der Grenze sagen sie halt, tut mir leid, du darfst nicht rein, viel Spaß beim Zurückfliegen. Und das ist dann auch doof, so im Normalfall. Genau. Mhm. Ja, da merkst du aber auch, glaube ich, ein bisschen, dass so das Rechtssystem doch recht kaputt sein muss, wenn es schon illegal ist, aber wohl keiner was dagegen tut. Und ich meine, diese ganzen Streaming-Seiten, da gibt es ja so viele von. Und da macht keiner was gegen. So gefühlt sind die immer da. Und das kann ja auch nicht so
sein. Wer da zum Beispiel noch dabei ist, 4chan. Die haben sich da auch angeschlossen. 4chan. Tumblr, Boing Boing, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das ganze Internet, jedenfalls 6000 Seiten, die da irgendwie dabei sind, irgendwie 1 Million Adressen an E-Mails an den Kongress. Und also die Amis haben gemerkt, das ist nicht so cool.
Ja.
Was ich gut finde. Ja. Ich finde es schade, dass es hier ein bisschen wenig aufgeschlagen ist. Mhm. Weil das ist wirklich schon was Interessantes.
Ja.
Genau, und genau hier als Beispiel, wenn du irgendwie ein Lied singst bei Facebook, dann kann dich das mal locker $2,500 für die Lizenz kosten.
Das ist sowas von absurd.
Das ist einfach super Maximum dreist. Aber ja.
Okay. Also wenn man Kreativität verhindern will und die Menschen gängeln will, dann ist das genau die richtige Art.
Ja.
Und das ist traurig. Das ist genau dieselbe Geschichte mit Softwarepatenten. Das behindert einfach auch alles nur.
Ja, alles abschaffen.
Podcast. Ja, also wir müssen nicht alles Podcasts abschaffen, aber vieles auf jeden Fall vereinfachen. Also ich finde es ja okay, wenn du Urheberrecht hast und auch gewisse Sachen verkaufen kannst an deinen Werken und so. Wenn man nicht eine Kultur-Flatrate einführen will, mit der das alles abgegolten ist, dann ist das schon logisch, aber irgendwie, man muss das halt so gestalten, dass es nicht Kreativität verhindert und die Entwicklung behindert.
Ja, ich meine gerade auch so Dinge wie dann, dass so Rechte dann immer so lang gelten, wie jetzt gerade Mickey Mouse alt ist und
genau.
So. Das funktioniert halt einfach nicht auf Dauer, weil...
Ja, das ist schon komisch. Einfach, ja.
Also ich meine, dass du dann
und Mickey Mouse gäbe es nicht, wenn es damals diese Gesetze schon gegeben hätte, eben, wie heute.
Ja, und wir könnten aber jetzt auch die Beatles gratis hören und sowas, wenn wir das originale Copyright noch hätten von der Länge her. Wenn sie das nicht immer weiter verlängert hätten, weil die sind auch schon sehr, sehr alt. Also.
Ja, aber Paul McCartney ist noch nicht tot.
Ja, so. Aber es ist danach nur nach,
geht's.
Es geht um den Tod.
Also du könntest, also ich weiß nicht, wer hat das Lied geschrieben oder wer hat die, also du musst immer gucken.
Ich glaube, am Anfang war es nach Schöpfung, nicht nach Tod. Irgendwie 30 Jahre nachdem
es... Nee, also nach Schöpfung sind immer diese Verwertungsrechte, die sind meistens nach Schöpfung. Ah. Aber die Urheberrechte, also Leistungsschutzrechte sind meistens nach Schöpfung, aber Urheberrechte sind nach Tod und dann gilt es immer, also ob du so ein einfaches Recht hast, also zum Beispiel wenn...
Auch bei den Amis? Weil Beatles sind ja doch dann eher... Weil ich habe gedacht, das wäre irgendwie... Disney hat es halt sehr weit rausgezogen.
Ja, es gibt unterschiedliche. Also wie gesagt, wenn es eine Schöpfung ist, Urheberrecht, also wenn es einen Urheberrechtsanspruch gibt, dann ist es tatsächlich nach Tod. Aber wenn es jetzt nur so ein... Wenn du nur ein schon mal komponiertes Gewerk nochmal aufführst oder so... Dann hast du daran kein Urheberrecht, sondern nur so ein Leistungsschutzrecht. Und das ist dann ab dem Datum, wo es aufgeführt wurde. Also du kannst jetzt auch nicht einfach ein Konzert nehmen, was vor 20 oder vor 10 Jahren gespielt wurde und es einfach so wiedergeben. Da gibt es dann halt Leistungsschutzrechte nochmal an diesem Werk. Aber das gilt dann halt nur ab dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen wurde. Während andere Rechte halt, also der es geschrieben hat, der muss so und so lange tot sein, dass du es selber spielen darfst.
Genau. In Deutschland, oder?
Na, die sind ja größtenteils weltweit harmoniert.
Außer in China.
Ja. Und das ist ja auch das, was die mit ACTA und sowas machen wollen, dass das länger geht. Also da haben wir uns schon ein bisschen an dieses amerikanische Recht angepasst und es sind halt jetzt gerade 70 Jahre nach Tod einfach.
Das ist einfach absurd. Also ich meine, da könnte man doch auch sagen, wenn jemand ein Werk schafft, dann kann er dafür irgendwie 10 Jahre Geld einstreichen und dann gehört es allen. Ich glaube, das würde keinen daran hindern,
Dinge
zu schaffen.
Von mir aus kann er es auch 30 oder 40 Jahre machen, aber wir müssen das nicht 70 Jahre nach Tod haben.
Ist eben die Frage, was wäre denn da, also gerade bei so Musikstücken, was würde denn der Kreativität, welche Kreativität geht denn verloren, dass wir nicht von mir aus alle Lieder der Beatles gratis hören können und runterladen?
Ich glaube, die Kreativität geht meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht verloren.
Oder was wäre der Vorteil, wenn man das könnte, außer dass wir nicht für zahlen müssten?
Nee, du kannst Weiterbearbeitung vornehmen.
Genau, das du kannst Remixe machen, du darfst das Beatles-Lied
nicht nehmen und damit irgendwas Neues generieren.
Gut, du darfst ja schon in einer gewissen, der Fair Use gilt ja in einer gewissen Größe.
Nein, das gibt es in Deutschland gar nicht,
Fair Use. In den USA arbeiten die Beatles, sind ja Amis, keine Ahnung, da ist natürlich bei uns eine andere Rechteverwertung.
Die Amis. Das sind Engländer.
Ja, aber in Amis wahrscheinlich.
Okay, aber
mit einem Ami-Label unter Vertrag.
Ja. Die haben eigenes Apple. Ist ein eigenes.
Ach, stimmt, die sind ja Apple, die sind eine, die nicht bei Warner sind.
Aber trotzdem ist das UK-Recht und das amerikanische Recht ja ähnlich. Also angloamerikanisches Recht, sagt man ja auch immer, im Gegensatz zu Kontinentaleuropa, da funktioniert es noch ein bisschen anders. Aber in Deutschland kannst du es nicht remixen. Geht halt nicht, darfst du halt nicht. Und wenn du Bearbeitung vornimmst, egal, ob du es jetzt einfach nur eine Tonart höher spielen willst oder was weiß ich, was du damit machen willst, geht halt nicht, solange da irgendeiner von den Leuten noch nicht 70 Jahre tot ist.
Ja, wobei, also, wer macht denn Remixes? Also, wenn du kreativ genug bist, kannst du ja was selber machen, gutes Lied. Und
ja, aber
du
irgendwann, kannst aber irgendwann ist alles, sag mal so, wird irgendwelche Kreativität gebremst, wenn du, sagen wir mal, nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren das Recht daran verlierst? Also, ich glaube, die Leute, die wirklich coole Sachen machen wollten, und
also du kannst kein Negativ irgendwie herargumentieren, also dass es nicht gebremst wird. Nee, was wäre denn der, also ich sehe halt echt nicht so den Fall, dass viele Leute Sachen wiederverwenden. Also es gibt gerade so YouTube-Video-Remixes, dass die dann runtergenommen werden, das ist ein bisschen komisch, klar, aber ja, die Amis haben ihre Fair-Use-Klausel, das wäre halt bei uns ganz nett, würde ich sagen. Und wenn man sowas hat, dann ist es ja, also... Ich finde es ja vom Prinzip ganz nett, aber ich wüsste nicht, ob es so viele Leute gäbe, die davon profitieren, wenn man jetzt diese ganzen
frei verwenden kann. Wir reden ja jetzt nicht nur von Musik,
sondern, ja, sondern von
allem, allem
Geschichten oder so.
Ja, von alles, was geschaffen wird. Also sagen wir es mal so, irgendjemand hat ein cooles Buch geschrieben und jemand will ein Hörbuch dazu machen als Fanprojekt. Kann schon momentan vergessen, weil da ist halt dementsprechend Copyright oder ja, Urheberrecht.
Das ist aber auch so eine kleine, wer macht denn Hörbücher von Büchern, die irgendwie...
Gibt's Cory Doctorow.
Ja. Da gibt's diverse Leute. Also ich habe zum Beispiel
aber normalerweise kannst du die Hörbücher von allen großen Büchern kaufen. Da hat halt irgendjemand für gezahlt, dann musst du halt Geld zahlen, weil, ja.
Also wie gesagt, ich bin auch nicht dafür, dass das alles frei ist, weil die Leute, die was schöpfen sollen, halt irgendwie davon leben können, wenn es nicht überall auf der Welt so eine Kulturflatrate gäbe. Und wir leisten uns einfach einfach Kulturschaffende. Dann fände ich das auch okay. So wie wir uns ja zum Beispiel auch die ARD und das ZDF leisten jetzt als Gemeinschaft. Hätte ich kein Problem mit, aber solange das so nicht ist, finde ich schon, es sollte schon Urheberrecht geben und die sollen auch ihre Lizenzen verkaufen dürfen, aber man muss es halt nicht übertreiben und ich finde 70 Jahre nach Tod ist einfach übertrieben. Mein Gott, wenn die gestorben sind, dann ist halt vorbei. Punkt aus Ende.
Ja.
Also seh ich überhaupt gar nicht ein, dass die Erben noch davon irgendwas haben sollen. Wie ist
bei normalen Patenten?
Patente ist was anderes, die gelten sowieso nur 10 oder 20 Jahre.
Ich glaube, es kommt 20? Auf den Bereich an, wo du ein Patent...
Interessant.
Also, weiß ich, aber Patent,
auf dünnem Eis. Ich hab keine
Patent
Ahnung.
Heißt nur, das muss ja eine technische Erfindung sein. Ja. Und dann gibt dir der Staat, dass du das 20 Jahre benutzen darfst und danach
ist es frei. Garantie, dass er es verteidigt. Genau. Ja, das ist da. Ich finde, wüsste ich, warum man die unterschiedlich behandeln sollte, die technische von der kulturellen Leistung. Ist beides mal was geschaffen wurde. Und
da
wäre es. So
ja. Podcast, ich weiß nicht, ich würde das heute, das große Fass gar nicht mehr aufmachen. Ich würde nur sagen, Felix, du suchst einen neuen MP3-Player zum.
Ich habe es schon gemacht und ich bin fertig und deswegen wollte ich einfach bloß darüber berichten.
Achso, okay.
Na aber gut, wir können es auch einfach lassen und nächstes Mal machen.
Okay, ich habe gedacht, du suchst noch einen.
Sonst ich weiß gar nicht, ob das so lange dauert.
Nö, ich hab einen gekauft und ich bin damit super zufrieden und wir können damit kurz durchgehen. Also.
Na, ich weiß nicht, also da steht schon eine Menge drin. Ich würde es eher nächste Woche machen.
Ja, also zu meisten Sachen kann ich nichts sagen. Ich kann bloß zu dem sagen, was ich gerade im Stack habe.
Komm, dann machen wir es nächste Woche und
gut, dann ist halt so.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn du sagst, du suchst noch einen, dann hätte ich die Hörer mal gefragt,
ach so, nee.
Sie so benutzen, aber
sie können einfach den nehmen, den ich gekauft habe. oder sie nehmen irgendwie ein iPhone oder so.
Ja, okay. Dann machen wir es nächste Woche und machen jetzt Lesefu, weil sonst wären wir nicht fertig.
Wir haben noch eine Vollzeit, oder?
Oh, wir sind schon bald an die 2 Stunden ran und wenn wir jetzt noch die anderen 3 Punkte machen, dauert es bestimmt.
Dann
wir verquatschen uns doch immer so. Lesefu, Felix, was hast du da mitgebracht?
Cocking for Geeks. Wer hat das bloß geändert?
Ich war es nicht.
Jedenfalls Cooking for Geeks. Ich habe mir das mal vor ein paar Monaten gekauft. Und zwar aus den USA noch, wo es das noch nicht im deutschen Amazon gab.
Moment, ist das O'Reilly-Buch?
Das ist das,
das hieß O'Reilly-Buch. Kochen für Geeks, aber das ist, glaube ich.
Das war nur ein deutsches.
Das gibt es auch.
Das war eine deutsche Autorin.
Aber ich finde das Cooking for Geeks noch cooler, weil das Das ist das
genau. Aber es ist auch O'Reilly.
Ist auch O'Reilly und es hat super coole Bilder und das Infografiken. Ist auch
richtig dick. Also das sind 360 Seiten oder habe ich.
Genau, was? Und es hat so Infografiken und es hat irgendwie Statistiken, wie du irgendwie am besten kochst und das ist einfach total cool. Und das ist, wenn man zu Weihnachten noch irgendwie ein Geschenk sucht, kann man das auf jeden Fall nehmen.
Ich glaube,
für alle Geeks und Nerds.
Ich glaube, dann wir müssen auch nochmal demnächst so eine Weihnachtssendung machen,
genau. Wir können mal eine Sendung über Kochen machen. Einfach nur 2 Stunden kochen. Wir
könnten auch mal eine Sendung über Kochen machen, aber genau, ich meine eher was sollte denn der Genuss so, sein?
Das haben wir ja auch gemacht.
Genau, also ihr Hörer könnt ja schon mal so ein paar Vorschläge machen. Also wir suchen auch ein paar Sachen raus, wenn ihr
genau, Ideen das ist habt, quasi dann in die
Kommentare.
Mein erster Vorschlag für coole Sachen verkaufen. Die Sache ist, es ist Englisch, muss man klar dazu sagen. Es ist also kein deutsches Buch. Aber die Grafiken, also ich würde es auch nicht als E-Book kaufen verschenken, weil es hat so viele bunte Grafiken und schön und toll und irgendwie drin, wie viel Grad irgendwie was für was am besten ist und wie viel lange man braucht und irgendwie Statistiken und alles und das ist super cool und ich kann es nur empfehlen.
Lese ich auch gerade ein Buch, das würde ich mir, also das andere Buch, was ich gerade lese, würde ich mir auch auf keinen Fall als E-Book kaufen, weil gerade auch
bunt und
viele Bilder und so.
Genau, also bunt und viele Bilder.
Ich kann es auf dem iPad lesen.
Ich habe kein iPad.
Du kannst auch auf dem
E-Book muss ja nicht unbedingt schwarz-weiß im Kindle sein, sondern
ja, aber dann willst du es auch nicht lesen. Also das ist schon echt cool. Und ich meine, zum Kochen ist eh immer cool, wenn man auch ein Buch hat, wo man irgendwie reinschauen kann.
Ja. Wie viel? 24 Euro.
Oder die Kinderedition für 16, für 33, weil es auch schwarz-weiß ist dann.
Genau, dann schwarz-weiß und mit wenig Bildern und schlecht.
Nee, ich glaube, es
ist
hat einfach
A4 genau... Ist es A4 oder wie groß ist es?
Also es ist doch, es ist so, also es ist auf jeden Fall relativ groß.
Okay.
Also und es ist aber nicht A4, es ist irgendwie, glaube ich, Ami-Größe. Ami-Letter. Vielleicht auch irgendwie eine andere Größe. Jedenfalls ist es doch relativ groß.
Mhm. Also du würdest dann auch eher zum echten Papier raten, oder?
Mhm, genau, ich würde auch das echte Papier wirklich vorschlagen. Weil das ist
auch einfach beim Kochen besser, ja. Weil so ein iPad oder so ein Dings will ich nicht mit Soße bespritzen.
Genau.
Während so ein Kochbuch. Flydi, was ist los? Du und dein Kopfkino.
Ja, ich und mein Kopfkino.
Einziger
ja.
Nachteil ist natürlich, wenn das Englisch ist, musst du die ganzen Übersetzungen irgendwie Baking Soda. Wie übersetzt man jetzt Soda? Ist das Backpulver?
Backpulver ist es.
Backpulver.
Ja,
gibt es nicht auch ein
genau, also Kochen es sind,
für Geeks?
Es ist aber, ja genau, es gibt es auch. Das ist
ein anderes Buch.
Und in diesem Kochen für Geeks sind mehr Rezepte als in dem, wo hier auch ein bisschen auf die Grundlagen vom Kochen eingegangen wird. Das heißt, was steckt denn eigentlich an Technik und an Physics und Science hinterm Kochen selber? Und das ist halt schon relativ cool. Man kann es auch einfach so lesen,
ohne kochen zu müssen. Da gab es mal beim O'Reilly, wie hieß der Podcast, Kolophon, kann das sein? Auch mit Tim Pritloff, da gab es auch mal ein Interview mit der Autorin von Kochen für Geeks und die hat da auch mal ein bisschen so erzählt, was in dem Buch eigentlich drin steht. Da geht es halt auch um so Geschichten wie, wie kann ich mich eigentlich gesund ernähren, ohne dauernd irgendwie einkaufen und aus dem Haus gehen zu müssen und so.
Einfach.
Halt auch so irgendwie mit so Kuchen, die man in der Mikrowelle machen kann und so Geschichten.
Das ist auch super gesund auf jeden Fall. Kann ich empfehlen, nur Kuchen aus der Mikrowelle essen.
Nee, ja, nicht nur, aber halt als
Beispiel. Nee, also das habe ich auch schon gemacht. Man kann zum Beispiel so irgendwie so Käsekuchen in der Mikrowelle machen, was ziemlich cool ist und auch echt lecker. Genau, wenn man eine Mikrowelle hat, natürlich. Mhm. Ja.
Ja, ich sehe schon, genau. Das ist so eine Sache. Also ich denke, es ist schwer, wenn du danach Sachen einkaufen willst, dann immer die ganzen Übersetzungen wirklich googeln.
Ja, also wie gesagt, da sind also nicht so viele wirklich Rezepte drin, sondern viel, wie funktioniert Science.
Also Wissen quasi.
Genau. Und das ist super cool.
Sage ist Salbei. Interessant. Ja, sowas. Mhm.
Genau.
Ich blätter gerade ein bisschen hier durch das Preview von dem Buch.
Ja, genau. Also das ist mein Lesefu, weil es ein Buch ist.
Sieht cool aus. Sind Männer mit Bärten drin.
Männer mit Bärten. Ist doch noch immer noch
Movember.
Ich wollte gerade sagen, aber wo ist denn dein Mo hin?
Ich hab schon bei der Hälfte von Movember habe ich schon das maximale
Mo erreicht.
Und habe ich gedacht, nee, jetzt.
Genau,
jetzt. Ich hab gewonnen. Ich bin der offizielle Gewinner.
Du bist der Gewinner von Movember.
Nee, ich kann mir einfach keinen richtigen Bart wachsen lassen. Das klappt einfach nicht so recht. Das sieht zu lang, zu scheiße aus.
Ja, sobald es anfängt einfach.
Okay, dann Pleidi, dein Lesefu.
Ich habe einen ganz kurzen Blogpost von Ilya Grigorik, heißt er, glaube ich. Jawohl. War früher mal Gründer und CTO von PostRank, arbeitet mittlerweile bei Google, weil die PostRank gekauft haben. Tut hier nichts zur Sache. Es geht um Faster Web versus TCP Slow Start. Da wird eigentlich mal anschaulich beschrieben, warum Downloads, wenn man die über TCP, also zum Beispiel über HTTP runterlädt, erst langsam laden und dann mit der Zeit schneller werden.
Control.
Genau.
Die Sucker.
Genau.
Nix können sie.
Und da wird dann auch erklärt, warum das ein Problem für Low Latency Webanwendung ist und was man dagegen machen kann und dass man da so mit ab bestimmten Linux-Kernels das Ganze ab 2.6.33 tatsächlich so ein bisschen verbessert wurde und so und warum das da besser ist, das kann man sich mal angucken. Ist technisch sehr interessant und hat man irgendwie so ein paar Minuten gelesen. Ist jetzt also so knapp so eine Bildschirmseite auf meinem Rechner.
Jo. Wenn ich eine Schrägheit meine.
Ja.
Okay. Also mal durchlesen. TCP. Zeugs.
Das nächste sieht nach Mark aus.
Ja. Das sieht nach Mark aus, ja. Ich, ja, hab's,
ich hatte Farbe, ja, du hast nichts
damit. Hatte ja original da eigentlich gar nichts, aber ich habe dann gerade im Diaspora Source Code so ein bisschen gestöbert, während ich sträflicherweise mich der
Diskussion entzogen habe. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht derjenige da.
Was? Wie, wo? Ja. Genau, nee, Diaspora ist ganz nett. Ich sehe gerade, die haben eine recht schöne Testing Suite in Cucumber geschrieben. Und wenn man mal sehen will, was die Diaspora so alles kann, dann kann man sich diese Cucumber-Tests durchlesen. Da es Englisch ist, habe ich es einfach mal zum Lesefuhr reingetan. Ist ganz nett, weil es ist recht schwer, wenn man mit Cucumber, diesem Testing-Framework, anfängt, da zu sehen, wie denn die Tests denn im Endeffekt aussehen sollen. Und es gibt einem so ein bisschen ein nettes Gefühl über die Granularität und wie das Ganze so geschrieben wird.
Also Source Code lesen kann ich da auch nur empfehlen. Ich
das ist ja auch kein Source Code mehr, was, wenn ich mir das anschaue. Das doch, ist
doch,
ja
das
echt.
Das sind Testcases in einer Sprache namens genau, Gherkin, also, was dann im Endeffekt in Code umgesetzt wird.
Ja, ja, klar, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt mehr als richtig schlimm Source Code, was man so bei PHP oder bei Perl versteht.
Ja, du kannst dir mal auch die Steps anschauen, die haben eine Step Definitions Folder, genau. Das sieht dann.
Ja. Und da ist dann quasi in Ruby Code erklärt, was da passieren soll.
Das ist ziemlich cool. Mhm.
Also das ist, hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dieses Cucumber-Buch von den Pragmatic Programmern. Kann man durchaus mal angucken. Also das ist auch durchaus für so Acceptance-Tests, das ist eine coole Sache. Mhm.
Jo. Okay, und ich habe picken lassen. Und zwar, ihr kennt ja diese ganzen Camps, die gerade leergeräumt werden, die so in irgendwelchen Parks stattfinden und gegen irgendwelche Banken
zu ihrer eigenen Sicherheit werden sie leergeräumt.
Genau, weil sie nicht genug geputzt haben oder so.
Richtig.
Ja, klar. Sie sind einfach nur nett.
Genau. Die Polizei ist sowieso immer nett. Und wenn sie dich wegträgt, sowieso.
Ja, guck mal, ich meine, er muss nicht selber laufen.
Ja, schönste Zitat war von den Occupy-Leuten, welche Uni war es? Keine Ahnung. Irgendeine Uni haben sie auch geoccupied und dann kam nachher so die Mail, ja, Arme verschränken ist ja kein gewaltloser Widerstand. Also stand in der Mail vom Dean drin so, wenn Arme verschränken kein gewaltloser Widerstand ist, dann wird sich Gandhi sehr, sehr im Grab umdrehen müssen.
Der neue oder der alte Gandhi?
I digress. Sowohl als auch.
Alle Gandhis.
Was ist denn der neue Gandhi?
Keine Ahnung. Wollte ich einfach mal so hier in die Runde werfen.
Der alte Martin Luther oder der neue?
Gibt bestimmt wieder einen Typ, der heißt Gandhi.
Bestimmt, immer. Aber ihr habt
mich den vom, kennt man nicht, oder?
Ja, ich habe dich abgebracht von...
Ja, genau.
Tut mir leid.
Also das Zeug heißt ja Occupy Wall Street, weil das da irgendwie angefangen hat. Und jetzt gibt es auch Occupy HTML und Occupy Flash. Fleidi, worum geht's denn?
Ja, wie, also, das ist dein
Lesefuh. Da gibt es ein Manifest und die wollen irgendwie,
ja, das ist irgendwie
toll, Flash ist irgendwie tot und jetzt kann man noch nachtreten.
Schon wieder?
Ja, nee, das ist irgendwie so, ich glaube auch ein bisschen
Satire.
So ein bisschen Satire. Da gibt es einfach zwei Manifeste. Das eine ist OccupyFlash.org. Da geht es einfach darum, dass der Flash-Player sterben muss und der muss unbedingt sterben und join the fight und uninstall the Flash-Player. Und dann gibt es eine zweite Seite, die sieht genauso aus, die ist aber statt rot-orange. Und da geht es dann darum, dass doch der Flash-Player vielleicht doch seine Berechtigung für manche Sachen hat und doch vielleicht gar nicht so schlecht ist und der Browser das vielleicht gerade unterstützt oder so. Und ja.
Ah ja, das macht Sinn.
Also ich glaube, das ist mehr so Humor und... Aber ich finde es ganz nett. Die Webseiten sind ganz nett gemacht. Sind jetzt nicht unbedingt hässlich und haben große Schrift.
Movement to rid the world of HTML purism. Finde ich schön.
Ich habe jetzt zweimal das gleiche verlinkt.
Ja.
Auszusehen.
Verdammt.
Also beim zweiten einfach statt Flash HTML hinten schreiben.
Das können wir ja noch korrigieren. In den Shownotes.
Nee, das geht jetzt nicht mehr. Das ist festgeschrieben. Ist
verboten. In Shownotes. So, genau. Und
ja, durchlesen und join the fight.
Ja, und da steht halt irgendwie mehr oder weniger, die ganzen Überschriften sind die gleichen, die Seite ist gleich aufgebaut. Ich glaube, das ist auch von den gleichen Leuten gemacht. Und ich glaube, das soll einfach mal den ganzen Fundamentalisten, die da
zum Beispiel Flyny,
zum Beispiel ich, der Flash nicht mag, einfach mal so ein bisschen einen Spiegel vorhalten und irgendwie mal zeigen, dass es eigentlich, dass man da pragmatisch vorgehen kann und nicht muss.
Richtig. Und so. Zu welchem Camp muss ich da jetzt gehen, wenn ich dafür oder dagegen bin?
Eigentlich, eigentlich auf mega. Beide.
Camps bei dir zu Hause im Wohnzimmer.
Genau.
Das ist so ein dezentrales.
Du kannst deinen Fernseher besetzen.
Also
oder deinen Browser.
Aber vielleicht läuft da ja Flash.
Ja, dann, ja, du musst jetzt recht besetzen, wenn der Flash hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Oh, is it?
Okay, also Occupy HTML, Occupy Flash. Fladdy, du hast rumgeheult.
Ich heul immer rum.
Das ja, du bist so eine weinerliche
ja, Pflanze. Ja, ich bin so ein, wie nennt Pflanze? Man das, so eine Mimose.
Weichei.
Ja, ein Mimose. Gibt es bestimmt eine Pflanze,
ja, ein Schattenparker.
Warmduscher.
Warmduscher.
Oh Gott, das ist auch ewig alt,
Beckenrandschwimmer. Ja.
Ja, wollen wir jetzt nicht hingehen, Leute.
Ja, lass mal das.
Mimose ist eine Pflanze. Ja.
Das wird später. Ich habe letzte Woche irgendwie geheult, weil PHP und FastDJI ist ja so blöd und geht kaputt. Tatsächlich war es nicht PHP und FastDJI, sondern das war WordPress mal wieder. Also ich hatte da so ein Problem, dass meine WordPress-Installation für RetinaCast ab und zu mal so stirbt und dann Seiten mit HTTP-Code 500 ausliefert. Und das mag man eigentlich nicht, wenn man die Seite erreichbar haben möchte und so.
Doch, und da habe ich jetzt 500 ist doch gut.
Natürlich, besser als 200. Mal was Neues, ja. Besser als 200, also höher als 200, deshalb muss es besser sein.
Genau.
Holy crap, die Mimosen sind ja ganz schön awesome, was ich sagen.
Die sich einrollen. Naja.
Felix so freut sich gerade über Mimosen.
Aber
kannst du in der Wilhelma Stuttgart, gab es da so ein Haus voll mit denen, da konntest du die alle antippen und immer zuschauen, wie sie sich und zuklappen.
Zusammen. Das ist echt, dann verlink die mal gleich da.
Genau, verlink einfach mal die Mimosen. Wo war ich WordPress? Ja, also ich habe die letzten zwei Wochen
Statuscode 500.
Statuscode 500. Ich war die letzten,
ist näher an 9000 dran, deswegen ist er gut.
Das könnte man so konstruieren, muss man aber nicht. Jedenfalls war ich die letzten zwei Wochen damit beschäftigt, irgendwie dieses Blog zu debuggen, weil es seit dem Serverumzug angefangen hat, rumzuzicken. Und dann habe ich rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Ich habe dann angefangen, den PHP-Pool, also FastDJI, mit dem FastDJI Process Manager funktioniert in dem Fall so, dass der einfach einen Pool aufmacht, der horcht dann auf einen Shared Socket, also entweder einen Unix Domain Socket oder einen TCP-IP-Port. Und ich habe dann probiert mit lokalen Sockets, ich habe es probiert mit auf Localhost horchen über TCP-IP. Ich habe probiert, mehrere mehrere Pools aufzumachen für das Admin-Interface auf HTTPS und für die HTTP-Variante, die sind dann gleichzeitig verreckt. Dann habe ich mal probiert, alle meine PHP-Applikationen auf einen Pool umzuziehen. Da habe ich rausgefunden, wenn das Block verreckt, leben die anderen Applikationen weiter. Das ist mir dann schon mal komisch vorgekommen. Dann habe ich angefangen, mal so Hello World PHP-Skripte in diesen V-Host zu laden und mal ausprobiert, ob die denn laufen. Die liefen dann tatsächlich auch im Fehlerfall, wenn das Block nicht mehr geantwortet hat. Mhm. Da habe ich schon mal so die Vermutung gehabt, dass dieses seltsame WordPress da mal wieder irgendwas tut oder WordPress-Plugins. Und bin dann einfach mal in den Plugin-Folder gegangen und habe angefangen,
alle Plugins rauszuschmeißen.
Während der Fehler aufgetreten ist und während die Seite quasi HTTP 500-Codes geworfen hat, habe ich mal angefangen, einzelnen Plugins random das Execute-Recht für den Ordner zu nehmen, um dann quasi das Plugin damit zu deaktivieren. Sodass man halt, also wenn der Webserver nicht in der Lage ist, den Ordner aufzumachen, weil da das Execute-Recht fehlt, dann tut das Plugin halt einfach nicht. Und tada, mein erster Verdacht hat sich bestätigt, es war der WP Supercache.
Verdammt, der Supercache.
Der Supercache, das Supercache-Plugin. Und es war wahrscheinlich nicht super, weil es hat, ich kann noch nicht nachvollziehen, warum es kaputt gegangen ist und warum da keine Fehler gelockt wurden und warum es einfach nichts von sich gegeben hat.
Du hast wahrscheinlich den WP Not So Super Cache installiert, du musst aufpassen.
Ja. Ah. Es gibt auch zwei verschiedene
WP-Crappy-Cache-Varianten. Ja, es gibt das WP-Total-Cache, was auch noch so Datenbank-Caches und so Geschichten macht.
Das, das
hat mit Nginx nicht richtig funktioniert, das hatte ich am Anfang. Dann hatte ich den Super-Cache, der hat dann irgendwie scheinbar funktioniert, ist jetzt irgendwie kaputt gegangen. Ich habe das jetzt einfach rausgeworfen und dann, tada.
Aber jetzt kannst du nicht mehr skalieren.
Jetzt, ich kann super skalieren, jetzt kommt es nämlich, weil ich habe ja ein Nginx. Und,
was heißt, du skalierst super hart?
Ich skaliere super hart, weil ich habe jetzt einfach gesagt, okay, je weniger PHP-Code ausgeführt wird, je besser. Ich schmeiße jetzt einfach mal dieses komplette Caching-Gedöns aus WordPress raus.
Und machst es in Nginx rein.
Und machst in Nginx rein und hab da einen ordentlichen Fast-CGI-Cache eingerichtet. Und jetzt macht mein Webserver das ganze Caching, ist genauso schnell wie vorher. Und ich habe keine Probleme mehr. Okay. Soweit, so gut.
Wey.
Und also kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man eh schon Nginx einsetzt. Man kann da den sowohl, wenn man den als Reverse-Proxy einsetzt, für Applikationen, die da hinter dem Reverse Proxy sind, einen Cache bauen oder wenn man FastCGI benutzt für die FastCGI-Applikation.
Da kann man könnte man hinten, also wenn man die Proxy-Variante nimmt, auch einen Apache dahinter hängen.
Das habe ich mir überlegt, aber wie gesagt, ich habe ja immer so, ich habe eigentlich so ein bisschen eine Abneigung dagegen, den Apache mit ModPHP zu benutzen, weil der dann alle Applikationen, die da drauf laufen, mit dem gleichen User ausführt, der nicht unbedingt der Unix-System-User ist, mit dem Leute Sachen hochladen können und so weiter. Ja,
das ist normalerweise www.data.
Ja, das ist immer www.data, aber ich möchte halt nicht
irgendwie... Nee, es gibt auch eine Apache-Variante, wo du das...
Ja, das ist aber auch FastCGI. Ich habe das auch schon eingesetzt. Also ich setze eigentlich... ModPHP habe ich schon seit Jahren nicht mehr im Einsatz. Ich habe früher, als ich Apache benutzt habe, Apache mit Mod2Exec heißt das Teil, glaube ich. Das benutzt dann auch intern FastCGI benutzt. Mhm. Das geht mit unterschiedlichen Usern, geht genauso, aber das macht es halt auch nicht anders. Also, ja. Ja. Jedenfalls hat sich das Ganze für mich jetzt mittlerweile erledigt. Nginx-Caching funktioniert und ich bin soweit ganz glücklich.
So schön.
Also, wenn ihr auch das Problem habt, dann den Cache ausmachen und halt gleich
machen. Also, und danke nochmal für die Angebote, mir bei PHP-Problemen zu helfen. Sind jetzt eigentlich nicht mehr vonnöten, aber ich komme da gerne
drauf. Das kommt garantiert noch, weil PHP ist ja immer ein Problem.
Ja.
Und deswegen so, geht Felix wollte noch über Enterprise rumranten.
Ach so, ja, genau. Oh, shit. Ich habe heute wieder mit Enterprise-Installationen mich rumschlagen dürfen.
Du hast High Prices Unix verwendet.
Oh ja, fuck. Ich habe HP-Unix, ich war auf dem HP-Unix und das war einfach ein riesiger Riesenschmerz. Und es war gar nicht das Betriebssystem. Es war auch nicht die Corn-Shell, die ja schon echt ganz schön beschissen ist. Es war auch nicht irgendwie diese alte, crappige Software, die da sonst drauf ist, sondern es waren einfach die 20-Versionen von Perl, die installiert waren. Für alles irgendwie so ein bisschen, irgendwie hast du so ein Oracle und es hat ein eigenes Perl dabei und dann hast du irgendwie ein anderes komisches Enterprise-Software und es hat wieder ein eigenes Perl dabei und dann ein paar eigene Libraries und irgendwie du hast noch ein Standard-Perl dabei, was super veraltet ist, irgendwie Version 5.0 bisschen und das ist einfach so schrecklich und du weißt einfach nicht, was schon wieder kaputt gegangen ist.
Ja, ich bin dafür, dass alle Programme immer die eigenen Libraries mitbringen.
Nee, ich bin dafür, dass...
So ist es auf dem Mac im Normalfall.
Ich bin dafür, dass irgendwie die neueste Software installiert wird und alles, was kaputt gegangen ist, wird gefixt.
Das ist aber nicht Enterprise-Thinking.
Das ist nicht Enterprise-Thinking, aber das ist der richtige Ansatz.
Das stimmt. Ich finde auch, man sollte immer bei allem sofort auf die neuesten Sachen updaten.
Nee, also nicht auf die neuesten Sachen, sondern auf das, was stable ist. Das reicht doch.
Ja, das ist ja die neuesten Stables. Ich kann das auch nicht leiden, wenn so Leute zwei Bibliothek-Versionen hinten dran sind, weil du weißt, wenn du dann irgendwann updatest, dann hast du den Shitstorm alles auf einmal, musst 3 Wochen damit verbringen, irgendwie... Ja.
Und das Problem wahrscheinlich bei dem Enterprise-Kram ist, dass du dann irgendwie die letzten 10 Jahre Shitstorm hast, die nicht funktionieren. Richtig. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, aber das ist einfach trotzdem total so kaputt und falsch.
Der Vorteil ist, du kannst dann damit Geld machen. Du kannst für das Upgrade dann mehrere hunderttausend
das ist Millionen Euro
X verlangen.
Genau. Ja. Zimbabwe-Dollar zum Beispiel.
Deswegen funktioniert das. Die machen das mit Absicht.
Ja, das ist, nee, damit die machen
Upgrades verkaufen können.
Nee, die haben einfach Angst davor, das Alte zu ändern und deswegen machen sie einfach was Neues dran.
Die wollen das verkaufen.
Das auch. Ich glaube aber, das Erste ist, sie sind einfach super faul. Und machen, okay, wir haben Angst vor dem alten Zeug, wir wissen, dass das irgendwie mit einer Version später funktioniert, deswegen nehmen wir die neue Version einfach dazu. Und alles andere ergibt sich dann ja quasi. Und das ist, genau, das ist mein Media-Woche. Das ist einfach ein riesen Scheißdreck.
Solid State Enterprise, okay.
Solid Snake Enterprise,
Verkehr. Kommen wir zu dem letzten Punkt unserer kleinen Kuschelsendung. Die Pix. Die Pix? Pix? Pix.
Die Pix.
Ja, wer will anfangen?
Ich fange einfach mal kurz. Oh ja, nee, ich habe ja gerade geredet.
Ja,
pff, na gut, dann sag ich trotzdem was. Mein erster Pick ist Python-M Simple HTTP Server. Oder für Python 3 Python-M HTTP.Server. Und was es macht, es startet einfach als aktueller User einen HTTP-Server, der das aktuelle Verzeichnis quasi freigibt und
ein Directory Listing.
Genau, ein Directory Listing macht. Und das war's auch schon. Und das ist einfach so cool, wenn du irgendwie sagst, okay, ich habe hier diese ISO in diesem Netzwerk, aber ich möchte dem anderen keinen USB-Stick geben, weil wir irgendwie im 21. Jahrhundert liegen. Dann machst du diesen Simple HTTP-Server auf deinem Computer, auf Port 80.000 oder 8080. Und er kann es dann einfach von dir ziehen. Und das mit ist Wiget. Oder er klickt mit seinem Browser darauf, mit seinem Internet Explorer von mir. Das ist mir vollkommen egal. Er klickt darauf und klickt auf diese ISO und lädt die sich runter. Und das funktioniert und das ist verdammt schnell, weil es alles im LAN ist. Und das ist ziemlich cool.
Das ist wie AirDrop.
Keine Ahnung, es ist Python einfach.
Das funktioniert einfach.
It just works ist Python.
Rock solid.
Okay, dann Mark.
Oh.
Ja, weil du ganz unten stehst.
Ich klicke gerade begeistert auf der Webseite rum.
Der Yisti ist ein unendlich hässliches Programm, aber vom funktionalen Umfang und wenn du es nicht auf macOS verwendest, sieht es wahrscheinlich auch ganz normal aus. Es
sieht auch auf Windows hässlich aus.
Aber ja, ich habe noch
nie... Java? Warum sieht es hässlich aus?
Das sieht nicht nach Java aus, jedenfalls.
Ich starte es mal bei mir.
Aber wenn es überall hässlich aus ist, ist es meistens Java. Das
sieht aber anders hässlich aus.
Ja, nee, Jitsi ist zu wenig RAM, um Java zu sein. Der verbraucht hier gerade mal 70 Megabyte. Ach nee, jetzt 100. Ja, könnte Java sein.
Wir gucken, was es ist. Wir klicken einfach mal in den Source-Code. Das Schöne ist,
er hat so die Auto-Update-Geschichten hat er zum Beispiel in macOS nativ drin. Also sie geben sich ein bisschen Mühe. Ist ein Instant Messaging und SIP Communicator, klar. Also er war
hieß also früher SIP
Communicator. Wie bitte?
So ein Skype.
Quasi nein. Aber er kann SIP, er kann XMPP, Java, er kann IM, ICQ, Windows Live, Yahoo, Bonjour.
Da steht aber, der kann auch Video.
Ja, und er kann halt Video.
SIP ist doch quasi Video.
Viel besser ist Desktop-Sharing.
SIP
Session ist Initiation Video. Und dann kannst du da...
SIP
ist ja bloß Session Initiation.
Du kannst dann irgendwie RTSP oder sowas machen und dann da Video drüber streamen.
Ja, klar. Cool.
Also das hat schon immer funktioniert. Ich kenne das nur in Verbindung mit Audio.
Der kann Audio, er kann XMPP auch Audio. Ich habe es noch gar nicht genau angeschaut, deswegen ist es erstmal mein
Pick. Ja, das wird wahrscheinlich Jingle sein, oder?
Ich hoffe es mal stark, Sie haben Speaks und G722, also den Standard-VoIP-Codec und den Speaks ist ja der offene VoIP-Codec.
Ja.
Er sieht interessant aus. Er kann recht viel. Er kann so Sachen File-Transfer, OTR-Encryption, Multi-User-Chats kann er halbwegs elegant machen. Sieht ein bisschen komisch aus. Er benutzt aber so alle möglichen Standards, was schon mal gut ist.
Er kann sogar noch ICQ.
Ja, richtig, einmal ICQ. Er supportet LDAP, er supportet Google Contacts und ich habe das Ding noch nie vorher gesehen, aber der kann einfach total viel. Kann
einfach alles.
Deswegen, ich
finde ja cool, dass er auch Desktop-Sharing kann.
Also ich finde ja seine Struktur relativ cool. Du gehst einfach auf den Source-Code, dann machst du SVN, Trunk, Source, Net, Java, Zip, Communicator, Service und dann Hit.
Das oder ist aber bei allen Java-Projekten so.
Das macht es nicht besser.
Das sind Java-Pakete, da hast du praktisch für jeden Paketpfad, den du da hast, einen eigenen Ordner.
Das ist einfach so übel.
Ja.
Das ist Java und deswegen verbraucht es auch irgendwie 100 Megabyte.
Braucht 100 Megabyte, funktioniert dann aber auch überall und ist so... scheint ein ganz anständiger Client zu sein, der sich halbwegs integriert. Also er macht auch irgendwie Growl und sowas in der Art, wenn man es denn gerne
benutzt auf dem Mac. Oben in der Ecke ist einfach java.net.
Java.net?
Das ist auf java.net gehostet.
Ach, auf java.net gehostet, ja. Aber er kann, wie gesagt, er kann theoretisch so Sachen wie SIP, was ja schon mal eine interessante Sache ist. Mhm. Und er kann vielleicht dir so ein Dialpad geben, mit dem du so Nummern dialen kannst. Und theoretisch wäre das so eine Sache, die ich gern fürs Geschäft hätte, dass ich da sowohl SIP drüber machen kann, als auch die Multi-User Jabber-Chat-Rooms. Und dann könnte ich da sogar, wenn ich denn lustig bin, irgendwie noch über Bonjour lokalen Chat machen, mit Leuten, mit denen man halt im Raum sitzt. Und
hast du das schon mal benutzt, Bonjour?
Ja.
Echt?
Ja.
Unglaublich.
Bonjour, ja, geht. Also ich weiß nicht, Bonjour ist ja, kommt ja so vom Mac und
auf so Multicast-Kram.
Aber ja, das, da gibt es aber einen Standard, das ist ZeroConf und das ist einfach nur Multicast DNS.
Genau. Okay. Oder das ist Avahi dann unter Linux?
Avahi macht, also Avahi ist eine ZeroConf-Implementierung unter Linux und dasselbe quasi
wie
Bonjour auf dem Mac.
Ja.
Und es funktioniert also.
Richtig.
Ja, keine Ahnung. Also Avahi ist immer das erste, was ich wegwerfe.
Nee, das ist tatsächlich ganz cool, weil mein neuer Router, der kann ja kein internes DNS mehr, aber meine ganzen Rechner, die sprechen ja Bonjour, deshalb kann ich die jetzt einfach über ihre Bonjour-Hostnamen auflösen und das ist mir ganz egal, was die für IP-Adressen haben, weil es funktioniert einfach.
Das ist so schön.
Das ist voll gut.
Keine Freude.
Ja. Auf jeden Fall ist das so ein Client, der irgendwie total viel kann und überall läuft. Ein bisschen hässlich ist, aber.
Ja. Bis nächste Woche haben wir ihn ausprobiert und können
Ich habe es schon ausprobiert, aber ich bin irgendwie. Also.
Hier, powered by Oracle, Project Kenai und auf irgendwas Sync.
Voll gut. Ja, Project Kenai ist das Source Hosting, was früher Java.net war.
Und CogniSync ist es. Guck mal, was das. Also ich meine, das ist alles von den guten Leuten gesponsert. Ja.
Es sind so ein paar Sachen sind komisch. Ich kann so, wenn ich meine Leute hier in der Firma anklicke, manche könnte ich da theoretisch ist da so ein Telefonhörer und auch irgendwie so eine Videogeschichte. Ich glaube, der Typ ist einfach gerade ganz hart in Google eingeloggt. Also,
ganz hart in Google eingeloggt.
Ich bin mir noch nicht sicher, wir testen das mal. Das
kann aber auch sein.
Genau, ruf ihn doch mal an.
Nee, weißt du, was das nämlich auch noch sein kann? Das könnte diese iChat-Geschichte sein, weil wenn ich mit iChat in Java eingeloggt bin, dann sehe ich bei den Leuten, die auch iChat benutzen, auch sowas, dass ich dann so Screensharing und Voice-Telefonie und sowas mit denen machen kann, aber halt nur, wenn sie iChat benutzen. Ich glaube, sowas Ähnliches ist das.
Ja, wobei hier ist eine Kollegin von mir, die benutzt Linux und bei der kommt es auch alles.
Okay, dann kann es sein, dass es Google Voice oder so
ist. Genau, sie ist einfach super hart in Google eingeloggt.
Ja.
Der Pitcher kann das vielleicht auch, ich weiß
es ja, nicht. Gibt's einen ganzen Haufen. Das testen wir mal und wir kommen dann, don't call us, we'll call you.
We call you.
Okay. Der Jitsi.org.
Der Jitsi. Flighty. Du wolltest ja auch.
Ich habe Felix einen Pick geklaut.
Ja, so ein Fucker.
Geowned.
Ich habe sogar zwei Tools und einen anderen Pick. Also das eine ist, ich habe öfters mal das Bedürfnis, dass ich JSON oder XML-Dateien habe und ich möchte die in schön haben, weil ich möchte die vergleichen und lesen können.
Oder einfach nur validieren.
Oder einfach nur validieren, war jetzt bei mir nicht so das Bedürfnis.
Also bei mir war es so, wenn man JSON halt mal ein Stück selber schreibt, wenn man halt irgendwie was dazufügen will, dann ist das immer ganz nett.
Das habe ich mittlerweile genug JSON geschrieben, um das zu sehen, wenn da Fehler drin sind, aber da kann man es auch benutzen.
Ja, ihr macht es dann halt einfach schön.
Ja, aber nee, ich habe mehr so, man spricht irgendwie mit irgendwelchen Webservices, möchte da Dinge tun, gerade so auch so ein Pick für die Unendlichkeit quasi neben Async Curl.
Ja.
Also einfach auch das Lieblingstool, was jeder liebt, der irgendwie was mit HTTP macht. Der Curl kann, glaube ich, auch FTP und noch andere Geschichten.
Das aber kann alles.
Ich benutze es hauptsächlich für HTTP und zum so Webservices zu testen und so. Ist
wirklich cool. Großartig. Curl kann ja zum Beispiel auch SFTP, was ich ziemlich cool finde.
Habe ich bis jetzt und nicht gewusst, aber das ist gut,
ja. FTPS kann es, kann einfach alles.
Es kann einfach alles.
SFTP und FTPS.
Ja, es kann also beides.
Ich glaube,
explicit und implicit?
Ja, garantiert, kann ich dir sagen. Weil sonst wäre es noch nicht fertig.
Also ich glaube, Curl hat in der Pick Hall of Fame einfach mal einen Platz inne.
Wir machen das einfach jede Woche.
Genau, immer mal Curl. Nee, das Coole ist, dieses Python-m json.tool. Das macht einfach das Richtige. Man kann einfach Webservices per Curl abfragen und dann pipet man das in diesen Python-Befehl rein und dann nimmt er das, parst es und tut das in gepretty printed einfach auf der, also in schön eingerückt und so weiter auf der Kommandozeile ausgeben oder je nachdem oder in eine Datei, wenn man das in eine Datei reinpipet oder so. Und da kann man einfach schöne Sachen mitmachen, wenn man da sowas validiert und schön haben will. Das gleiche für XML macht XML-Lint. Ich habe hier so einen Artikel verlinkt, der sagt irgendwie, wie man das auf dem Mac macht. Das sind aber Tools, die bekommt man überall anders auch. Also das hat nichts mit Mac speziell zu tun. Da kann man einfach Python und XML-Lint benutzen, um da schön formatiertes JSON und XML zu produzieren. Ja, wie gesagt, auch wenn da drin steht, on Mac OS X, das geht genauso auf Linux und auch auf Cygwin unter Windows oder so. Also man braucht halt irgendwie eine Shell und dann die entsprechenden Tools.
Okay, dann mache ich mal. Mein Pick hat gar nichts mit, also nicht so richtig was mit Software zu tun. Doch so ein bisschen.
Das ist richtig nicht schlecht.
Also ich picke K-Geografie. Das ist so ein Lerntool, mit dem man rumklicken kann auf der Erde und dann gucken kann, welche was sind die Hauptstädte, was sind die Flaggen, was sind, was weiß ich, von verschiedenen Ländern, oder muss man die so richtig zuordnen oder muss halt auf der Karte, was weiß ich, der sagt halt Aserbaidschan und man muss halt Aserbaidschan finden. Und ich pick das deswegen, weil ich gerade Globalissimo spiele. Das ist ein Brettspiel und da muss man halt ab und zu mal auch die Hauptstädte von irgendwelchen komischen Ländern wissen.
Das heißt, du bist am Cheaten.
Nein, ich bin
am... Das Spielfeld sieht ein bisschen aus wie Risiko und Bunt.
Nein, ich also lerne einfach. Ich lerne einfach viel.
Das und sieht aus wie Monopoly.
Nee, Globalismus ist, ich weiß gar nicht, wie das Spielfeld gerade aussieht. Also du musst zum Beispiel wissen, welches Land mehr Ärzte hat, welches Land mehr Straßenkilometer hat oder sowas.
Die Antwort ist Deutschland.
Ha. Immer die Antwort.
Immer die Antwort ist Deutschland.
Ja. Naja, du hast die
schnellsten Autobahnen.
Du kriegst fünf Länder nebeneinander gelegt. Also es können Länder sein, von denen hast du noch nie was gehört. Und dann kommt halt die Kategorie.
Die haben wir verloren wahrscheinlich.
Dann kommt halt die Kategorie, was weiß ich, die längsten Straßenkilometer. Und dann musst du halt so Länder vergleichen. Was weiß ich, wie gesagt, Aserbaidschan mit Japan mit was weiß ich. Und musst halt richtig raten, welches ist auf Platz 1, welches ist auf Platz 2. Und wenn du richtig, richtig weißt, kommst du halt vor. Und dann musst du ab und zu mal auch über so Hürden rüberkommen und da ist halt die Frage, dann entweder musst du das Land zeigen auf der Landkarte oder musst halt wissen, was die Hauptstadt ist. Und um da wieder ein bisschen besser zu werden im Spiel, benutze ich K-Geografie.
Um zu cheaten. Also ich habe ja gerade nochmal geschaut, was Kohl kann. Und Kohl kann einfach mal RTSP sprechen. Was? Und ich finde, das war ganz schön awesome.
Und ja, was kommt da hin, oder was spielt es dann ab, oder fällt da hinten
Datei raus? Nee, da fällt, glaube ich, einfach der Stream raus.
Rauspipen.
Das ist wenn du einfach Stream so
cool. Der Stream wird dann rausgepiped und du kannst ihn dann quasi in den M-Player reinpipen. Ja.
Und es hat einfach mal 88 Error-Codes. Finde ich super.
Ja.
Und es kann Tenet sprechen, zum Beispiel. Aber es kann kein SMB, also das ganz klar.
Aber es kann ansonsten.
Also es kann einfach
es ansonsten. Es ist einfach alles super großartig für HTTP. Das ist das Einzige, wozu ich es eigentlich oft verwende, aber das kann es echt gut.
Super cool, das muss nur installiert sein.
Ist auf dem Mac standardmäßig
drauf. Ja, ist auf dem Mac standardmäßig drauf, richtig.
Und ansonsten kann man das ja mit allem nachinstallieren.
Ja, außer du bist auf irgendwie Enterprise-Hardware schon wieder.
Dann hat man halt ein Problem, da muss man halt Telnet benutzen.
Ja, oder Perl.
Oder Perl, ja.
Okay, Flydi, du hast noch was?
Ich habe noch was, genau. Ich habe so, ja, wie gesagt, ich habe selber Infrastruktur und ich würde da gerne mal Monitoring oder wollte da ein Monitoring betreiben. Das muss nichts besonders Großes sein. Mir reicht es da, wenn das auf derselben Maschine läuft, was eigentlich jetzt ein bisschen blöd klingt, aber mir geht es einfach darum, ich habe da diverse Dienste drauflaufen und ich möchte sicherstellen, dass diese Dienste laufen.
Überleben.
Und wenn sie nicht laufen, neu gestartet werden und wenn sie nicht neu gestartet werden, Mails rausgehen.
Okay.
Da ist jetzt für die, das Ganze ist jetzt so ein großes System wie Nagios oder so, schon irgendwie zu viel Aufwand. Und
Nagios muss man sich erstmal reinarbeiten.
Ja, ich habe ja früher mal ein bisschen an Dings mitprogrammiert, an OpenSmart, was ja auch sowas ähnliches ist wie Nagios und da muss man halt erstmal die ganzen Konzepte verstehen und so weiter und dann hat man irgendwie einen Observer und dann hat man Agents, die dann wiederum Daten zurückliefern und so weiter. Das ist alles so relativ kompliziert und ich wollte einfach was schnell geht und was einfach ist und ich habe dann mal wieder Monit neu entdeckt. Ich hatte das früher schon mal im Einsatz, habe das dann aus irgendwelchen Gründen aus den Augen verloren, habe es jetzt mal wieder neu installiert und es tut.
Ja, und die werben auch mit Up and Running in 15 Minuten.
Ja, also das ist auch relativ cool. Man kann dann halt einfach in seiner Config definieren, an wen gehen die Mails raus, auf welchem Port lauscht das Webinterface, mit welchem Absender werden da Mails verschickt und ist HTTPS eingeschalten fürs Webinterface oder nicht. Und dann kann man da seine Regeln definieren. Ich gucke die mir jetzt gerade mal schnell an. Monit.conf.d gucke ich gerade mal zum Beispiel.
Das finde ich gut.
Ja, und da kann man dann halt einfach sagen, ich habe hier einen Check Process Nginx with PIT-File so und so und dann guckt er, ob dieses PIT-File da ist und der schreibt dann auch Mails, wenn sich das ändert. Das ist ganz cool. Da sieht man auch, wenn den jemand neu startet, dann sieht man auch, dass es geändert ist und dann bekommt man da Mails. Dann kann man die in Gruppen einteilen, dann kann man Start-Stop-Skript, also so ein Init-Skript angeben, was dann ausgeführt wird und dann kann man halt sagen, okay, wenn ich jetzt auf diesem und jenem Host, auf diesem und jenem Port keine Antwort bekomme oder wenn da kein Port lauscht, dann starte neu oder du kannst sogar sagen, beim HTTP in dem Fall jetzt, mach einen Request auf Slash oder auf Slash irgendeine URL und wenn du da keine Antwort bekommst oder irgendwas ungleich 200, dann starte neu und wenn 5 Neustarts irgendwie fehlschlagen, dann nimm den aus dem Monitoring raus und du kriegst dann halt da dementsprechend immer Mails.
Kann man den auch von entfernt irgendwie bedienen oder muss da ein kleiner
Daemon? Da gibt's mmonit, glaube ich. Also ich muss da jetzt mal kurz.
Mmonit.
Also m/monit, da gibt's so eine Multi-User-Version. Ich muss gerade.
Aber ist dafür nicht gemacht einfach. Das ist dafür gemacht, dass du lokal deinen coolen Scheiß zusammen hast.
Genau. Ja. Also ich kann euch gerade mal das Webinterface zeigen.
Gibt es bestimmt auf der Website auch ein Test.
Download, Documentary, Screenshots gibt's.
Also das Ganze sieht so aus, das ist relativ übersichtlich. Man hat da so seine einzelnen Dienste, man sieht, wie viel CPU die verbrauchen, wie viel Speicher die verbrauchen, wie lange sie schon laufen, wie viele Child Processes weggeforkt wurden und so weiter. Mhm. Und da kann man halt dazu nur draufklicken und jetzt sagen, okay, stopp den, startet den neu und so weiter.
Ja. Oh.
Und da gibt es auch, wenn man mehrere, da gibt es dieses m/monit, ist auch unter mmonit.com.
Gesundheit.
Und das ist dann auch sowas in der Art wie Nagios, wo man dann halt auch so einen zentralen Server hat, wenn man mehrere verwaltet.
Okay,
also klingt ist relativ simpel. Ich habe das heute irgendwie in 20 Minuten aufgesetzt.
Ein bisschen rumprobiert. Das stand aber 15 Minuten.
Ja, ich musste mir noch ein paar Configs zusammensuchen. Also ich musste mir noch ausdenken, was ich denn für Checks zum Beispiel für ProSody, für meinen Java-Client.
Ja.
Schreibe und so weiter. Und aktuell tue ich jetzt da irgendwie mein MySQL, mein Nginx, meinen FastCGI, meinen Java-Server und mein SSH-Daemon monitoren. Und der würde zum Beispiel auch so Geschichten machen, wie den SSH-Daemon neu starten, wenn ich den aus Versehen mal abschieße. Was mir schon mal passiert ist. Dann sperrt man sich aus, aber dann ist ja kein Problem, weil der wird ja neu gestartet.
Sehr gut.
Ja.
Okay, ja, dann mal angucken. Also ich werde es auf jeden Fall mal tun. Lässt sich sicher irgendwo einsetzen.
Ja, und also standardmäßig und in den Debian-Repositories dabei und gibt schon Ewigkeiten.
Jo. Okay. Felix, du hast noch was?
Ah, ja.
Du willst spielen.
Ah, genau, ich hatte...
Ich will doch nur spielen.
Oh. Und zwar habe ich... Steam auf Linux ist ja mal ein bisschen ein Krepel, wenn man es installiert.
Was heißt ein bisschen Krepel? Das geht eigentlich nur mit Wine, oder?
Ja. Richtig. Und es geht eh nur alles mit unter als Wine. Aber da gibt es einen relativ coolen Wrapper drum, wenn man wirklich nur spielen will und nicht irgendwie diesen ganzen anderen Windows-Kram haben will. Nennt sich Play on Linux. Und du hast da so eine Art Download-Manager und da kannst du dir, ich kann das mal kurz sagen, Play on Linux und da hast du dann hier deine Games, kannst du sagen Install und kannst du hier irgendwie Sachen aussuchen, okay. Und kannst du hier deinen Kram aussuchen und Games. Also es kann auch noch mehr, also es kann irgendwie
gab's doch mal,
Photoshop und irgendwie
ich die ganzen Games. Da gab es doch mal diesen Winefork, der dann gegen Geld angeboten wurde.
Cygia oder irgendwas mit C war es.
Irgendwas mit C, ja.
Und der kann relativ...
Nee, Crossover war nochmal was anderes.
Crossover kommt von Linux eigentlich.
Aber das war der mit besserem DirectX-Support und Linux.
Ja, aber
CDGA.
Genau, CDGA.
Crossover sind ja auch die Leute, die Wine machen und die geben ja auch ihr Zeug zurück, während die Leute von CDGA das nicht gemacht haben.
Ja, die haben dann halt auch so, also CDGA hat dann halt auch so Kopierschutzmechanismen drin, von Spielen, dass man die direkt von der CD starten kann und so implementiert und nicht cracken muss und so.
Ich habe das auch eine Zeit lang tatsächlich benutzt. Ich habe da, dann musst du mal bezahlen irgendwie pro Jahr.
Habe ich das mal benutzt?
Nee, ich glaube, es gab mal, so eine Gratis-Version auch davon.
Ja. Also so eine Gratis-Version
von BitTorrent. Es gab CDGA, die dann konnten aber manche Sachen nicht.
Ja, genau. Okay. Es gab die Version, die gerade diese Kopierschutzgeschichten da drin hatte. Ja. Dann musste man halt irgendwie einen Crack für das Spiel installieren.
Genau, und dieses ohne CD spielen Play on Linux ist auch sowas. Und du kannst zum Beispiel, ein paar Games sind dabei.
Age of Empires.
Genau, und die kannst du alle relativ leicht installieren. Und das Interessante daran,
gleich mit runtergeladen,
genau, das Interessante darin ist, bei den meisten Sachen gibt es dann auch, du sagst hier Install und dann zieht er sich den kompletten Kram aus dem Internet. Also auch natürlich bei, nicht von den von
Beispielen. Spielen,
das war Beispiel ist
Steam. Also Firefox oder Steam, yeah, oder so.
Ja. Ja, genau, du sagst Steam, du willst Steam haben und dann zieht er sich das halt komplett aus dem Internet. Hast du
schon mal ausprobiert, wenn du dann über Steam Spiele runterlädst, ob das dann auch super funktioniert? Also kannst du die dann auch starten?
Ja, ja, klar. Also du kannst es starten.
Teilweise,
du musst, du musst halt deinen, du musst halt einen anständigen Grafiktreiber installiert haben.
Ja, also die Spiele, die auf der Source Engine basieren, gingen zum Beispiel halbwegs, weil sie halt recht stark an Counter-Strike rumgefriemelt haben.
Genau.
Manche gehen halt echt gar nicht, wenn
genau, sie irgendwie so. Genau. Also manche Sachen gehen einfach überhaupt nicht, das stimmt. Aber das ist cool, dass es relativ leicht funktioniert und dass er das Ganze runterladen und installieren und Kram abnimmt.
Hm. Gerade bei Steam war es immer so ein Pain, dass sie die ganzen richtigen Schriftarten haben mussten.
Ja, ja, genau, so. Genau. Genau, Kästchen und er kann zum Beispiel auch dieser iTunes-Kram und Windows Media Player, wenn du unbedingt da
Internet Explorer auch, welche Version?
Internet Explorer 6 und 7.
Oh yeah.
Und Safari und M-Irk, wenn du es brauchst. Also ja, keine Ahnung, er hat relativ viel und das ist so ein französisches Projekt wohl.
Oh.
Aber das ist komplett auf Englisch. Und du, bei Arch Linux brauchst du bloß das Arch Linux France Repository dir reinziehen.
Da, wo auch der
Jaurt. Ja, und zum Beispiel der Awesome Window Manager, bei der im Mauer lag. Und dann kannst du es direkt installieren. Das ist ziemlich cool und ich habe es wiederentdeckt und es funktioniert relativ anständig. Und Steam funktioniert und was ich damit machen wollte, nämlich Spiele aktivieren, die ich bei Humble Bundle gekauft habe, hat funktioniert.
Cool.
Also das kann ich empfehlen, das ist ziemlich cool. Jo. Und das war mein Pick.
CDGA gibt es jetzt auch irgendwie kostenlos. Über Game Tree Linux Developer
Program. Ah, Desura gibt es ja jetzt auch auf Linux.
Keine Ahnung.
Aber gibt es auf Linux? Desura, das ist so ähnlich wie Steam, nur nicht Steam.
Ja.
Und unter Linux.
Und was gibt es da?
Da kannst du zum Beispiel die Humble Bundles einlösen.
Genau, alle Humble Bundles.
Desura Keys machen.
Genau. Die ganzen Indie-Games. Und du kannst zum Beispiel Battlefield 2142 die ziehen. Und genau, ist es irgendwie so Open-Source-Kram auch? Also ich glaube, die werben immer damit, dass sie total open sind und so.
Ja, ja, genau.
Da, Desura Linux unlocked.
Leider noch kein Mac, sondern nur Windows und Linux, aber ja, schon mal anfangen.
Genau, es wird langsam.
Okay, dann, ja, spielt mal wieder unter Linux.
Genau, wenn es funktioniert. Aber jetzt mit Play on Linux funktioniert es ja grundsätzlich, weil doch, das ist ja alles
genau.
Da.
Genau, und mal schaut mal Play on Linux an. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die 100... und 48. Und wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Versucht nicht zu sterben, bitte.
Versucht einfach nicht zu sterben.
Ja. Wir wollen diese Kategorie gerne wieder abschaffen.
Ja, oder?
Ja. Nee, nicht oder?
Nee, also wir. Nee.
Bleibt am Leben, geht nicht von rechts nach links über die Straße. Oder
was von rechts?
Warum?
Warum? Keine Ahnung. Guckt einfach vorher rechts und links, bevor ihr über die Straße geht, das wollte ich dir sagen. Ja. Oder?
Nee, ja. Du musst dich erst umdrehen und dann kannst du über die Straße gehen.
Ja, umdrehen und dann rückwärts rechts und links über die Straße. Weil dann gehst du ja nicht von, oder? Na egal.
Nee,
ja.
Doch. Also du musst dich bloß umdrehen und dann über die Straße laufen.
Ja. Genau.
Oder Moonwalken über die Straße. Ja,
aber dann brauchst du dieses Roboter-Ding, was dich dann Moonwalken lässt mit Moonwalk-Makro.
Ja.
Auf jeden Fall.
Genau, das ist genau das Richtige.
Habt Spaß.
Genau.
Am Gerät.
Jo, und dann bis nächste Woche.
Genau.
Und so.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.